Die Botschaft ausdauernd wurde am 19. Juni 1964 im Municipal Auditorium in Topeka, Kansas gepredigt. Übersetzerin ist Sibylle Blöcker. Unsere Liebe zu ihm, da bin ich mir sicher, aber es gibt eine große Abkühlung unter den Menschen. Die Erweckung ist vorbei, die Feuer erlöschen. Du siehst es an der Zeit, dass etwas geschieht. Wisst ihr, im alten römischen Tempel, dem Tempel von Vesta, gingen alle nach Hause, als die Feuer ausgingen. Also wurden dort keine Geschäfte mehr gemacht. Ich denke, das ist, ich bin einfach genug Quäker, um zu glauben, dass es so sein sollte. Nun, ich denke heute Abend, ich habe es jede Nacht ausgelassen, aber ich möchte dieses Wort Gottes respektieren, weil ich denke, dass es Gottes Wort ist und er es ist. Er ist es in Buchstabenform, der Buchstabe selbst. Du musst den Geist dort haben, um den Buchstaben zu beleben. So lasst uns nun aus Respekt für dieses Wort aufstehen, während wir es lesen. Markus, das 7. Kapitel und beginnen mit dem 24. Vers und lesen bis einschließlich zum 30. Vers. Ihr, die ihr eure Bibel habt und sozusagen einen Text aufnehmen möchtet, einfach eine kleine formelle Pflanzung von ein paar Samen heute Abend, um den Glauben aufzubauen, bis die Zeit kommt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Geist den Höhepunkt gibt, dann wird jeder von euch auf die Bühne gerufen werden. Macht dir keine Sorge, es wird genau dann sein, aber bis der Geist zu dieser Stelle kommt, an der ihr spürt, dass die Menschen es bekommen, was hat es für einen Sinn, hierher zu kommen, wenn du einfach nur hier heraufgehst? Du gehst durch die Linie von Tommy Hicks und Tommy Osborne und Aubrey Roberts und durch die Linien hin und her. Es schwächt nur deinen Glauben. Das ist alles. Wenn du mit voller Gewissheit hierher kommst, dass du nicht vor deinem Bruder oder irgendetwas anderem gehst, sondern weil der Geist Gottes in dir dich bittet zu kommen, dann wird etwas geschehen. Dort gibt es nichts, was dich davon abhält. Bis dahin bist du nur auf einem Weg drumherum. Der nächste Prediger kommt in die Stadt direkt drumherum. Der nächste Prediger kommt direkt drumherum. Das ist nicht gut. Dort ist nichts in einem Prediger, genauso wenig wie in deinem Mann oder deinem Bruder oder wer auch immer es sein mag. Wir sind einfach nur seine Vertreter, die euch das Wort sagen. Einige von ihnen haben andere Gaben, welche... Die Bibel spricht von diesen Gaben, dass alles geschieht, um seine Gegenwart zu bestätigen. Wenn ich es wäre oder du es wärst, wenn ihr euch nicht gegenseitig beim Wort nehmen könnt, dann würde das alles erledigen. Aber Gott, voll der Barmherzigkeit, er sendet Gaben und Bestätigung, um zu beweisen. Und einfach so die, er ist so langmütig, so sanftmütig und freundlich, dass er möchte, dass niemand verloren geht und niemand verletzt wird. Er möchte sicher sein, dass jeder von euch hineinkommt. In Ordnung. Habt ihr eure Bibeln aufgeschlagen zum 7. Kapitel von Markus und der 24. Vers? Und er stand auf und ging von dannen in die Gegend von Tyrus und Sidon und ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen. Aber er konnte doch nicht verborgen bleiben, denn ein Weib, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte, hörte von ihm und kam, fiel zu seinen Füßen. Und die Frau war eine Griechin aus Syrophönizien. Und sie bat ihn, dass er den Teufel aus ihrer Tochter austreiben würde. Jesus aber sprach zu ihr, lass sofort die Kinder satt werden. Zuerst satt werden, denn es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und es werfe vor die Hunde. Und sie antwortete und sprach zu ihm, ja Herr, aber doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um des Wortes willen, so gehe hin, der Teufel ist von deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie den Teufel ausgefahren und die Tochter auf dem Bette liegen. Lasst uns nun beten mit gebeugten Häuptern und Herzen. Ich frage mich, während wir beten, wie viele hier für etwas Besonderes im Gebet erinnert werden möchten. Würdet ihr eure Hand heben? Vielleicht, Herr, lass es heute Abend mich sein. Siehst du, oder ich habe einen lieben Menschen. Lass es heute Abend für sie sein. Unser himmlischer Vater, du kennst die Bedürfnisse, bevor wir überhaupt darum bitten. Jesus hat uns das gelehrt. Euer Vater weiß, was ihr nötigt habt, bevor ihr bittet. Aber dennoch sollen wir bitten. Als er sich die Ernte anschaute, er war der Herr der Ernte und er sagte, die Ernte ist reif, der Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte senden möge, indem er sich mit den Menschen so verbunden hat, dass er nur durch die Vermittlung des Menschen arbeitet. Er hat den Menschen erwählt, um für ihn zu arbeiten. Er hätte die Sonne erwählen können, um das Evangelium zu verkünden. Er hätte die Winde oder die Bäume, die Sterne wählen können, aber er wählte den Menschen, verhüllt sich im Inneren, verbirgt sich vor den Ungläubigen, offenbart sich, wem er will. Herr Gott, wir sind heute Abend zu keinem anderen Zweck hier, als zu sehen, wie du dich uns offenbarst, indem du die Sünden vergibst, die wir begangen haben, und uns hilfst und die Heiligen auf den Weg ermutigst, die Sünder rettest, die Abgefallenen zurück in die Gemeinschaft des himmlischen Vaters und in die Gemeinschaft der Gläubigen, der Erstgeborenen rufst. Gewähre es, Herr, du weißt, was hinter jeder dieser Hände steckt, die in die Höhe gegangen sind. Du weißt, was darunter war unter dem Herzen. Du kennst ihre Verlangen. Ich bringe mein Gebet für sie dar, dass du jeden von ihnen sein Verlangen gewähren mögest. Auch meine Hände sind erhoben, Herr. Erfülle unsere Bitte. Segne das Lesen deines Wortes. Und wenn wir jetzt einen Text nehmen, beten wir, dass du uns den Zusammenhang aufdeckst, damit wir ihn besser kennenlernen. Und wenn wir heute Abend hier fortgehen, mögen wir sagen, wie jene, die von Emmaus kamen, nachdem er von den Toten auferstanden war, und sie waren den ganzen Tag mit ihm gegangen, hatten mit ihm geredet, und doch wussten sie nicht, wer er war. Es gibt viele in dieser Stadt, Herr, heute Abend, die zweifellos mit dir geredet haben und mit dir gegangen sind und doch deine Gegenwart nicht erkannt haben. Aber in dieser Nacht, als sie dich baten, hereinzukommen und bei ihnen zu bleiben, Kleopas und sein Freund, und als du die Türen geschlossen hast und dich hingesetzt hast, hast du etwas getan, genau wie du es vor deiner Kreuzigung getan hast. Kein anderer hat es auf diese Weise getan. Du hast es auf deine Weise getan und dadurch wussten sie, dass du der auferstandene Christus warst. Schnell verschwandest du aus ihrem Blickfeld und mit leichtem Herzen voller Freude schlossen sie sich schnell dem Rest der Apostel an und sagten, in der Tat, er ist von den Toten auferstanden. Und wenn wir heute Abend dieses Gebäude verlassen, mögen wir dich auf die Szene kommen sehen, wie du dasselbe tust, was du vor deiner Kreuzigung getan hast, wie du verheißen hast, dass du es in den letzten Tagen wiederholen würdest. Und gewähre, Herr, dass wir, wenn wir fortgehen, dass wir mitgehen, wie sie, die sagten, brannte nicht unsere Herzen in uns, als er auf dem Weg zu uns sprach. Denn wir bitten es in seinem Namen und zu seiner Ehre. Amen. Nimm Platz. Ich möchte heute Abend einfach ein Wort für einen Text nehmen und das Wort, das ich nehmen möchte, heißt ausdauernd. Du sagst vielleicht, Bruder Branham, das ist ein sehr kleines Wort für 300 oder 400 Menschen, die heute Abend hier sitzen oder was auch immer es ist. Ich bin ein schlechter Richter einer Zuhörerschaft. Und du sagst, das ist ein sehr kleines Wort. Nun, es ist nicht die Größe, es ist wirklich das, was ich darüber sagen werde. Nun, ausdauernd, laut Webster, bedeutet es ist ein Wort, bei dem man beharrlich sein soll. Bedeutet, beharrlich zu sein bei dem Versuch, ein Ziel zu erreichen. Zu versuchen, etwas zu stellen, zu versuchen, etwas zu tun. Du bist ausdauernd, wenn du beharrlich bist. Nun, alle Christen müssen beharrlich sein, sie müssen ausdauernd sein. Und der einzige Weg, dass du in der Lage bist, das zu tun, ist, dass du zuerst den Glauben an das hast, was du versuchst zu tun. Und wenn du keinen Glauben hast, du springst einfach darauf los, dann kannst nicht ausdauernd sein. Aber wenn du wirklich weißt, dass es die Wahrheit ist, dann wird dich nichts mehr aufhalten, dann bist du wirklich ausdauernd. Und die Menschen aller Zeitalter, die jemals in der Lage waren, etwas zu tun und die Glauben an das hatten, was sie versuchten zu tun, waren ausdauernd. Zum Beispiel wie der, den wir den Vater unserer Nation nennen, George Washington. Er war ausdauernd, als er es versuchte, den Sieg über die Briten zu erringen und den eisigen Delaware zu überqueren, war er ausdauernd. Es gab nichts, seine Soldaten, die Hälfte von ihnen hatten nicht einmal Schuhe an den Füßen. Ihre Füße waren in Lumpen eingewickelt, der Wind wehte und er hatte die ganze Nacht gebetet und er hatte den Sieg in seinem Herzen. Und dort war keine britische Armee und nichts konnte ihn aufhalten, auch nicht der eisige Fluss. Er hatte durchgebetet und dort war kein Hindernis, das ihn aufhalten konnte. Er war beharrlich und er erreichte die Aufgabe, die er versuchte zu tun, weil er die Antwort von Gott hatte. Wenn ein Mann seine Antwort von Gott bekommt, wird ihn nichts mehr aufhalten. Die meisten Menschen heute, da wiederhole ich mich von gestern Abend und sage, sie haben Hoffnung statt Glauben. Du findest Menschen, die auf die Plattform kommen, sie sind einfach in Hoffnung aufgebaut. Aber der Glaube ist die Substanz der erhofften Dinge, der Beweis. Es ist kein Mythos, es ist keine Einbildung, es ist etwas, das du bekommen hast. Du hast es bereits und du bist einfach so glücklich damit. Dieser Glaube, den du hast, wie du es wärst, wenn du die Substanz in deiner Hand hättest. Zum Beispiel so, wenn ich am Verhungern bin und ein Laibbrot einen Vierteldollar kostet, welcher den Laibbrot kaufen würde, wenn ich nun den Vierteldollar in der Hand habe, bin ich einfach so glücklich, als wäre es der Laibbrot, weil es der Kaufpreis des Brotes ist. Und wenn ich in meinem Herzen weiß, dass ich es angenommen habe und ich glaube, dass Gott es mir gegeben hat, bin ich mit diesem Glauben einfach genauso glücklich, als ob ich, wenn ich geheilt wäre, weil ich sowieso geheilt sein werde. Ich habe die Substanz jetzt schon bekommen. Niemand kann sie mir wegnehmen. Ich weiß, dass es richtig ist. Ich kann dabei beharrlich sein. Wenn Gott etwas sagt, das geschehen wird, wie die Vision oder etwas, ich habe Zehntausende von ihnen gesehen und viele von euch sind Zeugen und nicht eine von ihnen hat jemals versagt. Und wenn Gott etwas sagt, dann sage ich nicht, wenn er heute Abend sagen würde, geh zum Nationalfriedhof, denn ich werde George Washington am Morgen auferwecken, würde ich die ganze Welt einladen, herzukommen und es zu sehen. Es wird geschehen. Gottes Wort kann nicht versagen. Er hat noch nie versagt und er kann nicht versagen. Es gibt eine Sache, die Gott nicht tun kann und das ist versagen. Er kann nicht versagen und Gott ist sein Wort. Nun, Noah lebte in einem wissenschaftlichen Zeitalter, als man vielleicht den Mond mit Radar anvisieren konnte. Jesus sagte, es war ein Tag wie dieser, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es beim Hereinkommen des Menschensohnes sein. Jetzt wissen wir, unten in Ägypten sehen wir diese Pyramiden. Wir könnten sie heute nicht reproduzieren. Wir haben keine Kraft, es zu tun. Sie hatten eine Atomkraft im Besitz oder eine andere Art von Kraft, die die Pyramiden gebaut hat. Wir könnten diese Felsbrocken dort auf keinen Fall hinaufstellen. Genauso wenig könnten wir diese Things nachbauen. Da ist kein Weg, es zu tun. Wir haben nicht das Material, um eine Mumie zu machen, einen Leib einzubalsamieren, der auch nach tausenden von Jahren noch natürlich aussieht. Wir haben diese Kunst verloren. Eine Farbe, die nicht ausbleicht. Viele Dinge, die sie damals hatten, von denen wir völlig blind sind. Und sie bauten diese Pyramide so, sie sitzt so zentral in der Erde, egal wo die Sonne steht, es gibt nie einen Schatten um sie herum. Niemals ein Schatten an der Pyramide. Oh, die Architektur, die Instrumente, die sie hatten, es ist jetzt weit weg. Und Noah lebte in diesem intellektuellen, wissenschaftlichen Zeitalter. Noah war es und er war ein Prophet und der Herr sagte ihm, dass es regnen würde. Und nachdem Noah die Stimme Gottes gehört hatte, er war ein Prophet auf die Stimme des Herrn, das Wort des Herrn kommt zu einem Propheten. Und er wusste, dass es regnen würde, egal was irgendjemand anderes sagte, ob es jemals geregnet hatte. Und es hatte noch nie zuvor geregnet. Gott bewässerte den Boden mit, die Vegetation mit Bewässerung aus den Quellen und so weiter in der Erde. Es war noch nie eine Wolke am Himmel gewesen, aber dennoch wusste Noah, dass Wasser von oben hereinkommen würde. Wie wird er es tun? Er weiß es nicht, aber er war so ausdauernd, dass er hinging und eine Arche baute, nach den Vorgaben, die Gott ihm sagte, um sie zu bauen, weil er die Stimme Gottes gehört hatte und in der Gegenwart Gottes stand, als die Stimme Gottes sich ihm gegenüber manifestierte. das sollte diese wiedergeborene Gemeinde in Brand stecken. Ausdauernd. Es ist mir egal, wie viele Kritiker darüber lachen, wie viele sagen, dass es nicht so sein kann und dann da rausgehen und es wissenschaftlich beweisen, das Radar auf den Mond schießen und zeigen, dass es dort kein Wasser in den Himmeln gibt. Aber Noah wusste, dass wenn Gott in seiner Gegenwart steht, sein, der Gott, der zu ihm gesprochen hatte, und er wurde klar identifiziert, dass es Gottes Wort war. Und in der Gegenwart Gottes stehend war er war beharrlich. Er würde die Arche auf jeden Fall bauen. Niemand wollte ihm helfen, er baute sie selbst. Er war hartnäckig, weil er wusste, dass es das Wort Gottes war und er baute es. Ich kann daran denken, wie Mose, ein großer Gelehrter, er war so klug, dass er die Weisheit den Ägyptern beibringen konnte. Er konnte die Lehrer unterrichten. Er wusste alles über die Theologie der die Ägypter kannten und über seine hebräische Familie. Er war ein kluger, witziger Mann, ein großer. Es wird uns gelehrt, dass er ein militärischer Mann war, aber total versagt hatte, weil eine Sache, er erschlug diesen Ägypter und seine Bildung hörte auf, als sie ihn damals anklagten. Willst du uns erschlagen, wie du den Ägypter erschlagen hast? Er dachte, seine Brüder würden es verstehen. Und er hat kläglich versagt. Und das bringt mich zu einem Gedanken herüber. Das ist der Grund heute Abend, dass unsere Systeme versagt haben. Das ist der Grund, warum wir niemals in der Lage sein werden, Menschen zu Gott zu bilden. Wir werden nie in der Lage sein, sie zu Gott zu benennen. Wir haben es mit all diesen Systemen versucht und sie sind alle gescheitert. Wie? Gefallen wie der Turm von Babel. Und das werden sie immer tun. Gott. Der unveränderliche Gott traf seine Entscheidung im Garten Eden, wie er den Menschen retten würde. Und wenn Gott jemals eine Entscheidung trifft, dann muss es immer so bleiben. Er kann sich nicht verwandeln. Er kann nicht schlauer werden. Er ist die Quelle aller Intelligenz. Egal, was unsere Wissenschaft sagt, wenn es gegen die Intelligenz oder das Wort Gottes ist, ist es konträr, es ist nicht richtig. Egal, wie wissenschaftlich es bewiesen werden kann, es ist trotzdem falsch. Gott entschied, dass er einen Menschen durch das vergossene Blut eines Unschuldigen retten würde. Sie haben versucht, Städte zu bauen, sie haben versucht, sie zu vereinen, sie haben versucht, Türme zu bauen, sie dort hinein zu erziehen und sie gingen immer weiter weg. Man wird den Menschen niemals retten können, bis er zum Blut zurückkommen wird. Das ist der einzige Ort, an dem Gott jemals einem Menschen begegnen wird. Nicht durch seine Intellektualität, nicht dadurch, wie klug er ist, wie viele Männer ihn zum Priester gemacht haben oder zum Bischof oder zum staatlichen Aufseher oder was auch immer er sein mag, zum Prediger oder Diakon. Das ist nicht der Boden, auf dem Gott einem Menschen begegnet. Er begegnet ihm auf dem Grund, wenn er unter dem vergossenen Blut steht. Das ist der einzige Ort, an dem Israel jemals in der Lage war, Gott zu begegnen, um ihn anzubeten, nämlich unter dem vergossenen Blut. Das ist der von Gott vorgesehene Weg. Kein anderer Weg wird funktionieren. Und unter dem vergossenen Blut begegnet Gott dem Menschen und steht in der Gegenwart des Menschen. Mose, dieser entlaufene Intellektuelle, dieser entlaufene Prophet draußen auf der Rückseite der Wüste und heiratete diese schöne äthiopische Frau und lebte, hatte ein Kind, den kleinen Gershom, und eines Tages, als er weiter durch die Wüste ging, die Rückseite der Wüste, ein alter Mann von 80 Jahren, es sah so aus, als wäre er als Prediger nicht mehr zu gebrauchen, aber er fand einen Busch, der mit Feuer brannte und es verzehrte ihn nicht. Und er ging zur Seite, um zu sehen, was geschehen war, und kam herein in die Gegenwart Gottes und hörte die Gegenwart Gottes, hörte die Stimme Gottes. Und während er in seiner Gegenwart war, als diese Feuersäule in diesem Busch lag und mit ihm sprach, wo er Angst hatte, auch nur in die Nähe von Ägypten zu gehen, weil er wusste, dass der Pharao sein Leben nehmen würde, dort wird ihn jetzt nichts mehr aufhalten. Und manchmal, wenn ein Mensch in die Gegenwart Gottes kommt und die Stimme Gottes hört, tut er Dinge, die für das gewöhnliche Denken der Menschen so radikal sind, dass es lächerlich klingt. Am nächsten Tag nun, ein Mann, der Angst hatte, eine Armee zu nehmen und Ägypten anzugreifen. All die Sklaven, die da in Ägypten waren, er hat Angst, den Pharao auf diese Weise anzugreifen. Hier ist er am nächsten Tag, 80 Jahre alt, Der Bart hängt ihm bis zur Gürtellinie herab. Seine Glatze glänzt, ein krummer Stock in seiner Hand. Seine Frau sitzt auf einem Maultier mit einem Jüngling an der Hüfte. Er geht mit aufgerichtetem Blick herunter und verherrlicht Gott. »Wo gehst du hin, Mose? Ich gehe herab nach Ägypten, um die Herrschaft zu nehmen.« Eine Ein-Mann-Invasion. Und warum? Er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Er sah, was Gott mit einem Stock tun konnte. Er wusste nicht, was er mit einer Armee tun konnte. Er wusste, was er mit einem Stock tun konnte. Ich weiß nicht, was er mit einer Konfession tun kann. Ich weiß, was er mit einem einzigen Menschen tun kann, der sich ihm ganz hingibt. Das ist alles, was er braucht. Einen einzigen Menschen. Das bist du. Dann ist er Ausdauer. Nichts wird ihn aufhalten. Mose war in die Gegenwart Gottes gekommen, hörte seine Stimme in einem wunderbaren Zeichen. Er wusste, dass er ein verzehrendes Feuer war. Und hier ist er in der Feuersäule, da hinten im Busch. All seine Bildung, all seine Theologie verließ ihn und er wusste eines, da gibt es einen Gott und er hatte seine Befehle. Ein krummer Stock war gut genug. Er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Es machte keinen Unterschied, wie viele ausgebildete Männer Ägypten hatte oder irgendetwas von diesen Dingen. Für Mose bedeutete das nichts. Er hatte in der Gegenwart Gottes gestanden und er war ausdauernd. Er geht herunter, um zu nehmen, gegen Schilde und trainierte Männer zu Zehntausenden mit einem krummen Stock in seiner Hand. Halte ihn auf, wenn du kannst. Es gibt nichts, was ihn aufhalten kann, und er hat es getan. Er ging hinunter, nahm die Sache in die Hand, weil er beharrlich war, als er absolut wusste, dass er in der Gegenwart Gottes gewesen war und die Stimme Gottes aus der Gegenwart Gottes gehört hatte. Amen. Nicht nur die Stimme war es, aber es war eine schriftgemäße Stimme. Es gibt alle Arten von Stimmen. Prüfe es mit dem Wort. Die Stimme sagte, ich bin der Gott des Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe ein Versprechen gemacht, dass ich diese Menschen befreien werde. Die Zeit ist gekommen. Ich habe ihr Seufzen gehört, habe gesehen, wie ihre Aufseher sie belastet haben und ich erinnere mich an mein Versprechen. Ich bin herabgekommen, um sie zu befreien und ich sende dich, um es zu tun. Das ist genug. Er sah seine Herrlichkeit und er ging hinweg. David war sehr ausdauernd, als er zu dem Heer Israels hergekommen war, das damals in einem Steilhang stand. Und jenseits des kleinen Baches und drüben auf der anderen Seite war der Philister. Dort war Goliath, der große Herausforderer, etwa doppelt so groß wie ein gewöhnlicher Mann. 14 Zentimeter Finger und einen großen Speer, der mehrere Meter lang war, der dort stehen konnte und die Männer einfach so auf den Speer aufnehmen konnte und sie abwerfen konnte. Auf den Speer schlagen und auf den Speer nehmen und sie abwerfen, während sie den Berg heraufkommen. Und wenn der Feind weiß, dass er die Oberhand über dich hat, gibt er gerne an. Also sagte er, lasst uns nicht zu viel Blut vergießen haben. Er sagte, Saul, lass einige deiner Männer hierher kommen und gegen mich kämpfen. Und wenn ich ihn töte, nun dann dienst du uns. Und wenn er mich tötet, dann dienen wir dir. Siehst du, wenn der Feind die Oberhand bekommt, und jeder Soldat war einfach so wackelig, dass er seine Rüstung kaum noch aufrecht halten konnte. Und Saul, der fähigste von allen Haupt und Schultern über seine Armee, er würde es nicht wagen, ihn zu berühren, und doch sollte er der Gesalbte des Herrn sein. Aber dort kam aus der Wüste ein kleiner, breitschultriger, rötlich aussehender Kerl, der eine Steinschleuder in der Hand hatte, und dieser Riese machte seine Prahlerei vor dem falschen Mann. Und David sagte, willst du mir sagen, dass du diesen unbeschnittenen Philister dort stehen lässt und den Armeen des lebendigen Gottes trotzt? Willst du mir sagen, dass du so etwas tun wirst? Nun sagten seine Brüder, du bist aber frech. Geh du wieder dort nach draußen, zurück zu den Schafen, wo du hingehörst. Und die Nachricht kam zu Saul. Saul sagte, bringt den Jungen her und lasst mich ihn anschauen. Und als er kam, ein kleiner, gebückter, rötlich aussehender Bursche stand dort, wahrscheinlich hingen ihm die Haare in die Augen, und er sagte, warum kannst du gegen diesen Mann nicht kämpfen? Er sagte, du bist nichts als ein kleiner Kerl, ein kleiner rötlicher Mann, und das in deiner Jugend, und er war von seiner Jugend an ein Kämpfer. Er sagte, du kannst ihn nicht bekämpfen. Ich bewundere deinen Mut, aber er ist zu groß. Was geschah? Er sagte, lass mich sehen, ob du meine Rüstung benutzen kannst. Also stellte er ihm seine Rüstung hin und gab ihm seinen Schild. Nun, der arme kleine David konnte nicht mehr aufstehen. Er sagte, er wüsste nichts davon. Er fand heraus, dass Sauls kirchliche Weste nicht für einen Mann Gottes geeignet war. Also sagte er, ich werde ihn wegschicken und ihm eine Ausbildung zum PhD, LLD und so weiter besorgen und sehen, was er dagegen tun kann. Er sagte, ich weiß nichts von diesen Dingen. Nehmt sie mir ab, ich weiß nichts von diesen Dingen. Aber hier ist eine Sache, die ich weiß. Ich war dabei, die Schafe meines Vaters zu hüten, und ein Löwe kam herbei und nahm eines von ihnen, und ich ging ihm nach, weil mein Vater mir befohlen hatte, auf diese Schafe aufzupassen. Amen. Und jeder gute Hirte ist ein Wächter der Schafe. Und er sagte, ich habe nichts als diese Schleuder in der Hand, aber ich habe ihn niedergeschlagen. Und als er gegen mich aufstand, erschlug ich ihn. Und ein Bär kam herbei und nahm eines, und ich lief ihm nach und nahm es aus seinem Mund. Und als er aufstand, tötete ich ihn und sagte, wie viel mehr wird der Gott Israels, der Gott des Himmels, diesen unbeschnittenen Philister in meine Hände geben? Der kleine Kerl war beharrlich, weil er wusste, wovon er sprach. Er wusste, wem er geglaubt hatte, und war fest davon überzeugt, dass er das, was er ihm übergeben hatte, bis zu jenem Tag bewahren konnte. Nun hatte er einfach nur eine Steinschleuder. Das war alles, was er hatte. Er sagte, ich werde gegen den Philister kämpfen, weil der Grund, warum er so ausdauernd war, er wusste, wenn Gott unter der Obhut der Schafe ihm geholfen hatte, die Schafe zu seinem Vater zurückzubringen, wie viel mehr ein Mann. Nun denkt daran, alle Prediger. Und so geht es uns auch mit euch Schafen heute Abend. Der Teufel ist gekommen und hat euch mit einer Krankheit befallen. Das ist richtig. Er hat euch aus der guten Gesundheit genommen. Ich habe keinen PhD, Doktortitel der Philosophie, der Übersetzer. Ich habe keinen LLD, Doktortitel des Rechts, der Übersetzer. Ich habe nicht einmal eine gymnasiale Ausbildung, aber ich weiß, was ich habe. Ich komme heute Abend hinter dir her, um dich zu den schattigen grünen Weiden und den stillen Wassern zurückzubringen. Dafür sind wir heute Abend hier auf der Plattform, um dich zu bringen, um dich aus der Hand des Löwen dort draußen zu schnappen und dich zurückzubringen. Sei geduldig, höre genau zu und beobachte. Versuche es zu finden. Was wir versuchen, ist es zu versuchen, dir zu helfen. Nun, David war sehr ausdauernd, weil er wusste, wem er geglaubt hatte, und er wusste, dass er es übergeben konnte. Was er ihm übergeben hatte, konnte er auch halten. Wir finden heraus, dass Simson, ein weiterer großer Richter in Israel, und dass manche Menschen stellen sich Simson so vor, dass er Schultern wie ein Scheunentor hat. Nun, es wäre nichts Seltsames daran, einen Mann zu sehen, der die Tore von Gaza aufheben und damit hinausgehen konnte, oder einen Löwen nehmen und ihn auseinanderreißen konnte. Aber wisst ihr, Simson war einfach ein klitzekleiner, in einem Straßenausdruck, ein klitzekleiner Knirps, ein klitzekleines, altes, lockenköpfiges, verweichlichtes Muttersöhnchen, 7 Locken. Es war eine seltsame Sache, als sie dachten, dass ein Mann, ein starker, 10 Fuß großer Mann, einen Löwen aufheben konnte, sicher, und ihn töten. Aber das Seltsame war, dass dieser kleine Kerl hilflos zu sein schien, bis der Geist des Herrn über ihn kommen würde. Es war nicht Simson, es war der Geist des Herrn. Das ist der Grund, warum es nicht die Apostel waren. Jesus hat sie alle erwählt, praktisch jeden einzelnen von ihnen, ohne auch nur genug Bildung zu haben, um mit ihrem Namen zu unterschreiben. Er erwählte keine Priester, er wählte keine Theologen, er wählte Fischer und Hirten, die Unwissenden, Ungebildeten, damit er das in die Hand nehmen konnte und nichts nehmen und etwas daraus machen. Das ist seine Natur. Er nimmt also keine gebildeten Schulen und geschulten Gelehrten. Er nimmt etwas, das er kennt, dass es nichts ist. Er bekommt es und macht etwas daraus. Wir finden, dass dieser Simson ein Nazirer war. Er hatte 7 kleine Locken, die seinen Rücken herunterhingen. Und wenn der Geist des Herrn über ihn kam, fürchtete er sich vor nichts. Warum? Er war beharrlich, solange er das Nazirer-Gelübde bei sich spüren konnte. Solange er hier nach hinten greifen und diese Locken spüren konnte, wusste er, dass er im Willen Gottes war und nichts ihn binden konnte. Die Stadt konnte ihn nicht binden. Ein Löwe konnte ihn nicht töten. Er nahm den Kieferknochen eines Maultieres und er war trocken und schlug damit 1000 Philister nieder. Wisst ihr, dass diese Helme, diese Messinghelme, über einen Zoll dick waren? Weißt du, was passieren würde, wenn ein alter, trockener Knochen aus der Wüste dagegen schlagen würde? Nun, er würde in Millionen Stücke zerspringen, aber er stand dort eigenhändig mit diesem Kieferknochen eines Maultiers und schlug über den Kopf und tötete 1000 Philister. Warum? Er war beharrlich. Jedes Mal, wenn er schlug, fühlte er, wie sich das Nasiräergelübde wieder über ihm bewegte. Wie sehr sollte die Gemeinde heute Abend, die behauptet, dass du aus dem Geist Gottes geboren bist, in der Versammlung stehen und die Bestätigung des auferstandenen Jesus Christus sehen und behauptet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Und könntest stillsitzen und dich von Satan herumschubsen lassen, wie er es tut? Es ist eine seltsame Sache. Solange du die Gegenwart des Heiligen Geistes spüren kannst, weißt, dass es sein Wort und seine Verheißung für diesen Tag ist, solltest du ausdauernd sein, um dich hineinzudrücken, bis es vorbei ist. Ausdauernd. Bleib dabei. Gott hat es verheißen. Es bist nicht du. Es ist Gott. Wie steht es mit der kleinen Jungfrau Maria jetzt zu euch Frauen? Nun, sie war einfach ein gewöhnliches Mädchen, das in einer echten gemeinen Stadt lebte, viel schlimmer als Topeka. Und sie lebte dort, aber sie lebte ein reines Leben und sie war verlobt mit einem Mann namens Josef. Und eines Tages war sie auf dem Weg zum Brunnen, um etwas Wasser zu holen und ein großes Licht erschien ihr und ein Engel stand dort, welcher Gabriel war. Und sagte ihr, dass sie ein Kind gebären würde und keinen Mann kennen würde. Und zu gleicher Zeit sagte es von Elisabeth, ihrer Cousine, die bereits alt war, Zacharias Frau. Und sie hatte in ihrem hohen Alter ein Kind empfangen. Und nun, Maria, du kannst dir vorstellen, wie sehr die Menschen darüber lachten, wenn sie dachten, dass dieses junge Mädchen mit diesem Jungen festgeht und hier taucht sie auf, um Mutter zu werden. Aber es machte für sie keinen Unterschied. Sie war in der Gegenwart Gottes gewesen. Sie hatte die Stimme Gottes gehört. Es war ihr egal, ob die Menschen sie verhöhnten, ob sie lachten oder was sie dazu sagten. Sie war beharrlich. Sie ging hinauf durch das hügelige Land und die Frauen waren damals nicht so wie heute. Ein paar Tage vor der Geburt hier draußen zu gehen mit kurzen Hosen draußen auf der Straße vor den Männern, das ist eine Schande für die Menschheit. Das stimmt. Sie hat sich versteckt. Und die kleine Maria kam herauf, bevor sie Mutter werden sollte, und ging hinauf in die Berge von Judäa, um Elisabeth zu sehen. Und während Elisabeth sich versteckt hatte, sah sie eines Morgens, als sie durch die Vorhänge schaute, diese junge Dame hereinkommen, und sie erkannte, dass es ihre Cousine war, Maria. Und wie Frauen dann, sie liebten es, einander zu sehen und sie bedeuteten einander so viel. Sie rannte hinaus vielleicht und warf ihre Arme um sie, umarmte sie und begrüßte sie. Und sie sagte, ich verstehe, dass du Mutter werden wirst. Ja, sie sagte, weißt du, ich soll auch Mutter werden. Oh, du und Josef seid schon verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Und sie sah, dass sie zeigte, dass sie Mutter wird. Sie sagte, du meinst, Liebes, dass du und Josef noch nicht verheiratet seid und du sollst Mutter werden? Ja, wie wird das sein? Der Heilige Geist wird überschatten. Soll hat mich überschattet. Die Stimme Gottes hat es so gesagt und sagte, ich weiß, dass auch du Mutter sein wirst. Sie sagte, ja, aber es ist schon 6 Monate in mir und ich mache mir Sorgen, weil das Baby sich noch nicht bewegt hat. Nun weiß jeder, dass das ganz und gar nicht normal ist. 2 bis 3 Monate und das Leben ist spürbar. Aber das hatte 6 Monate gedauert ohne ein Lebenszeichen. Jetzt war das Baby tot, 6 Monate ohne Leben. Sie sagte, dass sie sich darüber Sorgen machte. Sie sagte, aber der Heilige Geist ist über mich gekommen. Maria sagte zu Elisabeth, der Heilige Geist ist über mich gekommen und hat mich überschattet und hat gesagt, ich werde einen Sohn haben und er wird der Sohn Gottes sein und ich werde seinen Namen Jesus nennen. Und sobald dieser menschliche Name Gottes, Jesus, von sterblichen Lippen aus einem menschlichen Wesen gesprochen wurde, kam ein totes Baby im Schoß einer Frau zum Leben, empfing den Heiligen Geist. Und wenn das schon ein totes Baby im Mutterleibe tut, was sollte es dann erst mit einer wiedergeborenen Gemeinde tun? Als der Name Jesus Christus zum ersten Mal von sterblichen Lippen gesprochen wurde, wurde ein im Mutterleib totes Baby lebendig und empfing den Heiligen Geist. Woher kommt die Mutter meines Herrn? sagte Elisabeth, denn sobald dein Gruß an meine Ohren kam, hüpfte mein Kind im Mutterleib vor Freude. Und heute behaupten wir, diesen Heiligen Geist zu haben und gehen feige damit um, haben Angst, uns zu bewegen. Wir müssen beharrlich werden. Wenn wir den wahren, echten Heiligen Geist bekommen haben, werden wir ausdauernd sein. Jetzt gehen wir einen weiten Weg, gehen weg. Ich komme von meinem Text ab. Hier ist fast Zeit, die Gebetsreihe zu beginnen. Und ich bin noch nicht einmal zu meinem Text gekommen. Das ist zu kurz. Diese Frau, von der wir sprechen, diese syrophönizische Frau, sie war eine Griechin. Sie hatte von Jesus gehört. Nun, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und sie hatte gehört und irgendwie findet der Glauben die Quelle, die andere nicht sehen. Ein Arzt könnte sagen, ich, Kind, ich habe alles für dich getan, was ich tun kann. Er ist am Ende seines Weges angelangt. Mehr kann ein Mensch nicht tun. Er sieht, dass die Sache fortgeschritten ist und er kann nichts mehr tun. Aber siehst du, der Glauben findet eine Quelle, von der er nichts weiß. Die Wissenschaft wird es nicht beweisen können, weil der Glaube, die ganze Waffenrüstung Gottes, ist übernatürlich. Was ist die Waffenrüstung Gottes? Liebe. Was ist Liebe? Beweis mir wissenschaftlich, dass es so etwas wie Liebe gibt. Wo ist es? Du, wie viele von euch lieben, hebt eure Hand, liebt eure Frau, liebt euren Bruder, liebt eure Freunde. Nun, ich möchte jemanden eine Wissenschaft, um mir zu beweisen, welcher Teil von euch Liebe ist. Wo kann man es kaufen? In welchem Drogeriemarkt? Ich möchte ein Bündel davon. Liebe, Freude, du hast Freude, Frieden, Langmut, Sanftmut, Geduld. Was ist es? Es ist übernatürlich. Gott ist übernatürlich. Du beweist Gott nicht wissenschaftlich. Du glaubst Gott. Du glaubst es. Wenn du nicht daran glaubst, dann ist ein Mensch, der sagt, das ist nicht wissenschaftlich, ist unorthodox, ist nicht richtig, dann kann dieser Mensch niemals ein Christ sein. Er muss glauben. Durch den Glauben glauben wir Gott. Nicht durch Bildung, nicht durch Theologie, sondern durch den Glauben bist du gerettet. Bemerke es, der Glauben findet eine Quelle, die andere nicht sehen. Sein Wort ist ein Schwert, Hebräer 4,12 sagt, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, das sogar die Gedanken, die Absichten, die im Herzen sind, unterscheidet. Das ist das Wort Gottes. Und das Einzige, was dieses Schwert halten kann, ist die Hand des Glaubens. Nichts anderes kann es tun, nichts anderes. Du musst etwas sehen, andernfalls wissenschaftlich. Du, wissenschaftlich, pädagogisch kannst du dieses Schwert nicht besitzen. Du kannst es nicht durch Bildung tun. Es ist zu verdreht, zu kompliziert. Du machst es, es wird versuchen, sich selbst zu verleugnen und alles. Du kannst es nicht tun. Jesus sagte, dass es vor dir verborgen ist, also vergiss es. Du kannst es nicht wissen, es ist verborgen. Und wenn Gott etwas verbirgt, dann ist es wirklich verborgen. Das ist der Grund dafür, dass du so verborgen bist, wenn du ein Christ bist. Denn du bist tot und dein Leben ist in Gott verborgen durch Jesus Christus und versiegelt durch den Heiligen Geist. Wie wird der Teufel dich finden? Er kann es nicht tun. Du bist verborgen. Gott verbirgt dich. Amen. Was für ein Ort der Verborgenheit im Schoß Jesu Christi. Jetzt, der Glaube hält es. Er gibt es her. Nun bist du vielleicht nicht stark genug, dieser Arm des Glaubens, um ein Loch ganz durchzuschneiden und hindurchzugehen, wie manche es können. Aber klopfe einfach weiter. Es wird kommen. Halte einfach daran fest. Sie hatte viele Hindernisse, diese kleine griechische Frau, aber ihr Glaube hatte keine. Der Glaube hat überhaupt kein Hindernis. Es gibt nichts, was den Glauben behindern kann. Es ist egal, was jemand anderes sagt, nichts hindert den Glauben. Lass uns einige der Hätte sehen, die ihr hätten passieren können. Sie hätte zu ihr sagen können, du bist eine Griechin. Deine Konfession sponsert seine Versammlung nicht. Aber sie war trotzdem hartnäckig. Sie ging trotzdem, weil sie gehört hatte. Und der Glaube kommt durch das Hören. Nicht durch Mitarbeit, sondern durch Hören. Bemerke es. Sie hätten sagen können, du bist eine Griechin. Du gehörst nicht zu ihrer Klasse von Menschen. Sie haben eine andere Hautfarbe als du. Sie gehören zu einer anderen Rasse. Doch das störte sie nicht. Das hat sie nicht gestört. Und einige von ihnen mögen gekommen sein und gesagt haben, das ist doch Unsinn, die Zeit der Wunder ist vorbei. So etwas wie diese Heilung, von der man hört, gibt es nicht. Er ist einfach nur ein weiterer Fanatiker, der hervorgekommen ist. Sicher, sie haben alle Arten von Scheindollar, aber irgendwo ist ein echter, aus dem er gemacht wird. Das ist richtig. nun sagte, die Zeit der Wunder ist vorbei, so etwas gibt es nicht. Das ist einfach nur eine Gruppe von Fanatikern dort unten, nur eine kleine Handvoll von ihnen. Wir haben es schon die ganze Zeit, aber dennoch, irgendetwas hatte diese Frau beeindruckt. Sie war immer noch hartnäckig. Die Tage der Wunder mochten für den, der mit ihr sprach, vorbei sein, aber nicht für sie. Für einige deiner Bekannten mag es vorbei sein, aber nicht für dich, wenn du Glauben hast. Vielleicht hatte eine andere Gruppe vielleicht ein paar Frauen, die an der Ecke standen und sagten, Martha, ich hoffe, es sind keine Marthas hier, Martha, weißt du was? Dein Mann wird dich so sicher verlassen, wie du zu dieser Versammlung gehst. Ich weiß, dass deine Tochter Epilepsie hat, aber ich sage es dir, sie ist, wenn dein Mann dich jemals dabei erwischt, wie du dorthin gehst. Er gehört zu den großen Clubs und Gesellschaften der Stadt. Wenn du dorthin gehst, wird er dich verlassen. Das bedeutete ihr gar nichts. Sie ging trotzdem. Der Glaube hatte sie in die Hand genommen. Der Glaube kennt kein Hindernis. Nun, dann hätte es vielleicht eine andere Gruppe unten an der Ecke gegeben, die sagte, weißt du was? Du wirst das Gespött der Gemeinde sein, weil du dort einfach für nichts hingehst. Und die Leute werden wissen, dass du gehst und sobald du mit ihnen identifiziert wirst, dann wirst du das Gespött der Leute sein. Alle werden über dich lachen. Das bedeutete ihr nicht das Geringste, ganz und gar nicht. Sie war hartnäckig. Irgendeine Gruppe hätte vielleicht gesagt, sie werden dich aus der Gemeinde werfen, sie werden dir deinen Mitgliedsausweis geben. Doch sie war hartnäckig. Das hat sie kein bisschen gehindert. Warum? Sie hatte bereits am Glauben festgehalten. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um hier 4 Stunden stehen zu bleiben und euch einfach zu sagen von den Erfahrungen bei dieser ähnlichen Sache, dass Frauen und Männer und Kinder, die nach Aussage der Ärzte im Sterben lagen, heute Abend durch die Gnade Gottes leben, weil etwas von ihnen Besitz genommen hat. Der Glaube, das ist die Idee. In Ordnung. Sie durchbrach all diese Tore, all die Kritiker, all die Lacher, all die, dein Mann wird dich wegschicken, deine Gemeinschaftskarte ist weg von der Gemeinde, du musst dir etwas anderes suchen, du wirst eine Ausgestoßene sein, man wird dich einen heiligen Roller nennen. Das bedeutete ihr nichts, weil sie Gott schon gesehen hatte. Sie hatte gehört und der Glaube kommt durch Hören. Und sie wusste, dass andere geheilt worden waren. Warum konnte ihre Tochter nicht geheilt werden? Da hast du es. Sie kommt hindurch. Schließlich kommt sie an den Füßen Jesu an und bemerkt es. Was für ein Schock. Viele Menschen denken einfach, weil sie dorthin kommen können, dass das schon alles ist. Aber du hast nun gerade erst begonnen. Als sie zu Jesus kam, was für eine Enttäuschung für sie. Oder es wäre vielleicht auch für uns in der heutigen Zeit eine gewesen. Jesus sagte, er sei nicht einmal zu ihrem Volk gesandt worden. Wenn das einige von euch Pfingstern von heute gewesen wären, warum? Ihr hättet eure Nase in die Luft gestreckt und wärt gegangen und hättet gesagt, das ist es. Wenn sie mich an den Versammlungen nicht mögen, schließe ich mich der Oneness an. Und wenn sie mich dort nicht mögen, gehe ich rüber in die Kirche Gottes. So etwas muss ich mir nicht gefallen lassen. Oh, das ist der Grund, warum die Wunder aus der Kirche gegangen sind. Das ist der Grund, warum der Glaube aus der Kirche gegangen ist. Siehst du, sogar Jesus, der tatsächliche Gott, hört ihr das an, der tatsächliche Gott, den sie anbeten würden und ihre Gedanken verwandeln wollte, zu dem sie kamen und an ihn zu glauben, als sie bei ihm ankam, bekam sie die kalte Schulter. Erinnerst du dich, dass ich gestern Abend über die Hybridblume und andere Dinge gesprochen habe? Das heutige Christentum ist eine Reproduktion, es ist nicht das Original. Wenn man die ursprüngliche Taufe hätte, wie sie sie damals hatten, wäre diese Pfingstgemeinde, es gäbe heute nichts, was sie aufhalten könnte. Es wäre wie ein brennendes Haus und ein trockenes Wetter und ein heißer Wind, der weht. Es gäbe nichts, was es aufhalten könnte. Es steht in Flammen. Was ist heute? Nein, heute ist es eine andere Gruppe. Meiner Meinung nach ist es eine Reproduktion. Bemerke es. Er zeigte ihr die kalte Schulter. Heute müssen wir sie tätscheln. Ich verspreche dir, wenn du einfach herkommst, tue ich deine Karte in mein Buch. Hier, deinen Brief. Und ich werde sehen, was ich tun kann. Wir werden uns mit dem Diakonenausschuss zusammensetzen und sehen, ob wir dich nicht in den Diakonenausschuss bekommen können oder so. So muss man das heute machen. Siehst du, was für eine Gruppe haben wir? Aber selbst als sie dorthin kam, sagte er, ich bin nicht einmal zu eurer Rasse geschickt. Und außerdem sind sie nichts als ein Haufen Hunde. Oh mein, was hätten wir getan? Was hättest du getan? Frag dich das und sei ehrlich. Jemand sagte, warum, wenn für dich nicht am ersten Abend gebetet wird, behauptest du, dass du nicht mehr zurückkommen würdest? Und du hast Glauben? Sicher, jetzt erinnere dich daran, dass dieses Tonband um die ganze Welt geht. Ich zeige nicht einfach nur hier mit dem Finger, ich zeige überall hin. Ja, du wirst nicht zurückkommen. Nein, du kannst nicht einmal sitzen und der Versammlung durchgehend zuhören. Ja, ich habe Glauben, ja. Und sie wurde ein Hund genannt. Und das ist das Niedrigste, was man sein kann. Oder so war es für sie damals, ein unreines Tier. Natürlich ist es heute ein Götzenbild, aber sie... Eine Frau nimmt einen kleinen alten Hund, gibt ihm die Fürsorge einer Mutter und praktiziert Geburtenkontrolle, weil sie auf Tänze und Partys gehen möchte und auf diese Weise weitermachen will. Sie hat keine Zeit für ein Kind. Weißt du, sie wird den Hund irgendwo in einem kleinen Käfig absetzen und ihn mitnehmen. Das stimmt genau. Sie praktiziert Geburtenkontrolle und geht dann in die Gemeinde und singt im Chor. Sie trägt Shorts, Hosen und alles andere, nennt sich selbst eine Christin. Sie schneidet sich die Haare ab, sagt immer noch, dass sie in Gemeinschaft mit Gott ist, obwohl die Bibel sagt, dass es nichts ist. Das ist genau richtig. Das ist mir egal. Hör zu, du sagst, diese kleine Sache, was sagst du denn da? Am Anfang verursachte ein einziges Wort alle Krankheit und den Tod. Derselbe Gott sagte am Ende des Buches, wer auch nur ein Wort davon nimmt oder ein Wort hinzufügt. Also egal, was du tust, wie heilig du behauptest zu sein, wie sehr du auf und abspringst und weinst, in Zungen sprichst, dich über den Boden wälzt oder was immer du tun möchtest oder den Armen gibst, was auch immer du bist, das ist es nicht. Du hast dieses Wort gebrochen und dieses eine Wort, das du gebrochen hast, du kannst dann nicht dahin zurückgehen. Genauso ist es. Nicht ein Wort. Du nimmst ein Glaubensbekenntnis statt des Wortes, weil es dir besser passt. Das ist der Grund, warum Menschen in eine Gemeinde eintreten und zu diesem, jenem oder jenem gehen und dort herumsitzen können. Es ist nichts anderes als eine Loge. Es ist keine Gemeinde. Du wirst in die Gemeinde hineingeboren. Du trittst einer Loge bei, aber du wirst in eine Gemeinde geboren. In die Gemeinde, nicht in die Kirche. Die Gemeinde, es gibt nur eine Gemeinde und du, ich bin seit 55 Jahren in der Branham-Familie. Sie haben mich nicht gebeten, der Familie beizutreten. Ich bin dort geboren. Das ist richtig. Ja, abgelehnt, als Hund bezeichnet. Aber dennoch hielt sie fest. Du siehst, sie hatte Glauben. Sie war enttäuscht von all ihren Freunden, enttäuscht von ihren Leuten. Alle möglichen Dinge versuchten sie aufzuhalten. Aber alles ist immer noch so. Das zeigt, dass Satan versucht, echten Glauben zu vertreiben, aber er kann es nicht tun. Es ist mir egal, was andere sagen, es ist immer noch da. Sie ist hartnäckig. Sie geht immer weiter. Sie kommt zu Jesus und Jesus sagt, ich bin nicht zu deinem Volk gesandt. Ich bin nicht zu deiner Gemeinde gesandt. Ihr kooperiert nicht. Ihr seid sowieso nichts als eine Gruppe von Hunden. Dennoch ging sie weiter, sagt mir, ich komme um diese, meine zu heilen, bin nicht gekommen, um euch zu heilen. Es ist nicht angebracht, für mich das Brot der Kinder zu nehmen und an euch eine Gruppe von Hunden zu verteilen. Sie sagte, das ist die Wahrheit, Herr. Amen. Glaube wird immer zugeben, dass das Wort wahr ist. Amen. Wenn du nun an einem Glaubensbekenntnis festhalten möchtest, nur zu. Aber der Glaube, realer, echter Glaube, gibt zu, dass das Wort die Wahrheit ist. Sie sagte, Wahrheit, Herr, aber die Hunde können die Krümel fressen, die unter dem Tisch der Kinder sind. Das tat es. Sie war keine Gewächshauspflanze, sie war keine hybride Gruppe von sogenannten Gläubigen, von denen wir heute eine Menge haben. Sie hatte echten Glauben. Sie gab zu, dass er recht hatte, aber es ging ihr nicht einmal um das ganze Brot, das die Kinder essen konnten. Sie suchte einfach nur nach Krümeln. Entweder wir bekommen das Beste oder wir haben gar nichts. Wir gehen davon weg und sagen dann, wir haben Glauben. Wenn sie mich nicht gut behandeln, dann gehe ich weg. Das ist kein Glaube. Der Glaube ist dort. Was ich versuche, euch zu sagen, Freunde, wir werden hier an einem dieser Abende eine Gebetsreihe haben. Und ich möchte nicht eine Bahre, einen Rollstuhl, eine Krücke oder sonst etwas sehen, sondern das, was hier auf dem Boden liegt. Und wie sie hier herauslaufen, siehst du, wenn du nicht mit der richtigen Herangehensweise kommst, wirst du nichts bekommen. Das ist richtig. Du gehst einfach durch, jemand klatscht dir mit einer Hand auf dich und du gehst weiter. Das ist nicht gut. Du musst wissen, wofür du kommst. Er, der zu Gott kommt, muss glauben. Beobachte, bedenke, sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Sie war eine Griechin. Sie wusste, sie war eine Heidin. Sie hatte noch nie ein Wunder gesehen. Dennoch hatte sie den Glauben, dass es so etwas gibt. Und Jahr für Jahr und Tag für Tag sehen wir Wunder und können nicht einfach ein oder zwei Stunden durchhalten. In dieser Weise war sie wie Rahab, die Hure. Rahab wollte nicht diese heidnische Frau, sie wollte nicht sehen, wie Josua seine Kleider trug, noch wollte sie Josua sehen. Sie sagte, ich habe gehört und ich glaube, das war alles. Sie hatte gehört und sie hat geglaubt. Jesus sagte, für diese Aussage, dass sie den richtigen Zugang zu der Gabe Gottes hatte, erinnere dich, sie war die erste Heidin, an der jemals ein Wunder geschah, aufgrund ihres Glaubens. Der Glaube gibt zu, dass das Wort richtig ist, demütigt sich ebenso auch heute. Martha in der Gegenwart von Gott, Martha, die Schwester des Lazarus, war demütig in der Gegenwart Jesu und sie war ausdauernd, als sie dorthin kam. Sie sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber jetzt, was immer du Gott bittest, Gott wird es dir geben. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, wenn er auch tot ist. Wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Erinnere dich, sie hatte Recht, ihn zu tadeln. Sie hatte zweimal nach ihm gesandt, als er krank war, ließ ihn sterben. Aber siehst du, sie hatte Glauben. Sie wusste, dass wenn diese schunamitische Frau in ihrem Alter, als ihr Baby starb, dass sie glaubte, dass Gott in diesem Propheten Elisa war. Und sie hielt sich an Elisa fest. Sie sagte, so wahr der Herr Gott lebt und deine Seele lebt und nicht stirbt. Ich werde dich nicht verlassen. Sie war beharrlich. Und Elisa wusste nicht, was er tun sollte. Er ging einfach in den Raum, ging hin und her, bis der Geist Gottes, die Gegenwart Gottes hereinkam. Er legte sich auf das Baby. Es nieste 7-mal und kam zum Leben, weil jemand beharrlich war. Jemand hatte einen Besitz des Glaubens, um zu dem Mann Gottes zu gelangen. Und sie wusste, wenn Gott in Elisa war, wie viel mehr war er in seinem eigenen Sohn. Sie wusste, der Glaube kommt durch das Hören. Und in der Gegenwart von Jesus war sie beharrlich. Es sah so aus, als ob Jesus sie zurückhalten wollte und sagte, dass er auferstehen wird und all das und so weiter. Aber sie war ausdauernd. Sie setzte sich gegen alle Kritiker durch und sagte, wo ist jetzt das göttliche Heilungsprogramm, von dem du gesprochen hast? Wo ist das alles? Dein Bruder ist jetzt tot und dort draußen begraben und der Pastor hat sich aus der Stadt geschlichen, bis er gestorben ist und dann kommt er zurück. Aber das stand ihr nicht im Weg. Sie drängte sich durch alle Kritiker hindurch, bis sie zu ihm kam. Sie bekam, worum sie gebeten hatte. Nun hier vor einiger Zeit, ich erinnere mich einfach daran, dass in dem Tabernakel, ich sehe heute Abend einige Geschwister aus der Gemeinde hier sitzen, dort eine Dame, ich kam in die Gemeinde, wir haben ungefähr jeden Abend ungefähr, was wir hier in unserer Versammlung haben, und dann waren wir, ich habe an diesem Abend nicht für die Kranken gebetet, da war eine Frau aus Kalifornien hergekommen, die hatte einen Tumor. Der Tumor selbst wog 50 Pfund und sie hatte sie da hinten. Sie sagten ihr, dass wir an diesem Abend nicht für die Kranken beteten, sondern dass ich einfach kam, um zu sprechen, weil wir gerade von einer Versammlung kamen. Als ich zur Hintertür hinausging, hatten zwei der Diakone sie auf einen Stuhl um das Haus herumgezogen und sie an die Tür gesetzt und direkt auf den Boden. Und als ich herauskam, sie ergriff mich am Hosenbein, als ich hinausging. Sie sagte, Bruder Branham, das Einzige, worum ich dich bitte, ist, dass du mir deine Hände auflegst. Sie sagte, mein Tumor wird gehen. Und sie war ungefähr so, etwa 6 Wochen von da, war sie in einer Versammlung und nahm die Schwestern, um hineinzugehen, um sie zu untersuchen. Ohne jegliche Operation war nirgends ein Fleckchen vom Tumor zu sehen. Egal, ob es keine Nacht war, um für die Kranken zu beten, sie war beharrlich. Sie bekam, worum sie gebeten hatte. Der Glaube hatte seinen Platz gefunden, hatte es einen Besitz. Micha, und ich schließe in einem Augenblick, Micha in der Gegenwart von 400 gut ausgebildeten Priestern, Propheten, der Hebräer mit allen, er sagte, komm herab, Micha, du bist hier unten aus dem Dienstverband ausgeschlossen worden. Aber wenn du dasselbe sprichst, was sie jetzt tun und sagst, dass Ahab mit Ahab und Jehoschaphat weitergehen sollten und wir erkennen, dass sie dich wieder in die Gemeinschaft aufnehmen werden. Er sagte, so wahr der Herr lebt, ich werde nur sagen, was er mir sagt. Gott gebe uns noch ein paar mehr Mischas. Also wartete er. In dieser Nacht kam die Vision. Er prüfte seine Vision mit dem Wort, weil das Wort Gottes gesagt hatte, dass Ahab, dass Hunde sein Blut lecken würden, wie es Nabot geschah. So finden wir heraus, dass seine Vision genau mit dem Wort übereinstimmte. Deshalb war er beharrlich, als er am nächsten Morgen hinausging. Er sagte, geht weiter hinauf, aber ich sehe Israel wie Schafe, die auf einem Hügel verstreut sind und keinen Hirten haben. Und dieser Hohepriester oder über die Propheten ging hinüber, schlug ihm auf den Mund und sagte, wo ist der Geist Gottes hingegangen, als er von mir ausging? Doch Micha kümmerte sich nicht darum, was sie sagten. Er stand dort, er sagte, stellt diesen Burschen in die Gerichtssäle, sagte Ahab, und stellt ihn in den innersten Hof und gebt ihm das Brot und das Wasser des Kummers. Ich werde mich mit ihm befassen, wenn ich zurückkomme. Mit anderen Worten, ihn enthaupten oder so etwas. Er sagte, wenn du überhaupt wiederkommst, der Herr hat nicht zu mir gesprochen. Oh, er wusste, wo er stand. Es machte keinen Unterschied, was die anderen dachten. Er wusste, dass er in der Gegenwart Gottes gestanden hatte. Er hatte die Stimme Gottes gehört. Es war genau mit dem Wort Gottes. So sollen wir heute Abend diese Stunde sehen, in der wir leben, und die Verheißung dieses Tages sehen, wie es das Wort Gottes verheißen hat. Egal, was andere sagen, das Wort hat es gesagt und Jesus kommt, um sich kundzutun. Ausdauernd. Der Blinde, den Jesus verbarg oder heilte, konnte ihre Theologie nicht erklären oder argumentieren, aber eines wusste er war ausdauernd. Sein Vater und seine Mutter konnten nicht sagten, warum, wir haben Angst, dass sie uns aus der Synagoge ausschließen. Und sie sagten, frag ihn, er ist alt genug. Er sagte, wer hat dich geheilt? Er sagte, ein Jesus von Nazareth. Er sagte, gebt Gott Lobpreis. Sie sagten, wir wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist. Er sagte, nun, ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber er sagte, eines weiß ich, wo ich einmal blind war, sehe ich jetzt. Sie sagten, wir wissen nicht, woher dieser Mann kommt. Er sagte, dort ist eine seltsame Sache. Ihr sollt doch die Führer dieser Zeit sein und alle geistlichen Dinge wissen. Und hier kommt ein Mann und öffnete meine Augen, wo ich blind geboren wurde. Und doch wisst ihr nicht, woher er kommt. Oh, er war beharrlich. Nichts wird ihn aus der Ruhe bringen. Er hatte mit Gott geredet. Nathanael kümmerte es nicht, ihn vor seinem Pastor und allen anderen Herr König von Israel zu nennen. Als er ihm sagte, wo er am Tag zuvor gewesen war, Nathanael kümmerte es nicht. Der Frau am Brunnen war es egal, wie viele Menschen ihr sagten, dass sie nicht sagen dürfe, weil sie eine Prostituierte sei. Sie hatte einen Mann getroffen, nachdem sie schon als kleines Mädchen geschaut hatte, weil sie wusste, dass Jesus, ein Prophet, auf die Szene kommen würde. Sie hatte diesen Propheten gefunden, von dem sie sah, wie er ihr die Dinge sagte, was sie getan hatte. Sie aufhalten, wie ich wieder sagte, wie ein brennendes Haus im Sturm. Sie konnten es nicht tun. Ihr Herz war entflammt vor Freude und Frieden. Ihr waren die Sünden vergeben worden. Sie hatte den Messias gesehen. Sie hatte seine Gegenwart gesehen. Sie hatte sein Wort gesehen. Wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns das sagen. Aber wer bist du? Du musst ein Prophet sein. Er sagte, ich bin er. Wenn der Mann auf diese Weise etwas tun könnte, würde er nicht lügen. Sie wusste, dass das der Messias war, also musste die gute Nachricht verbreitet werden. Wie sollten wir heute Abend in demselben Feuer sein, ausdauernd, um jeden wissen zu lassen, dass der Heilige Geist heute echt ist, dass er auf uns fällt und dasselbe tut, was er tat, und die Verheißungen dieser Stunde. Wir sind nicht ausdauernd. Ich frage mich, ob es uns wirklich bewegt hat, siehst du? Bemerke es bei der Frau am Brunnen. Eine Sache, ich muss zum Schluss kommen. Ich habe dort etwa eine halbe Seite an Notizen, aber ich möchte schließen, indem ich dies sage. Dies bringt mich zu einer Geschichte. Dann werden wir für die Kranken beten. Es wird nur ein bisschen später werden, aber vielleicht 10, 15 Minuten, aber bleibt noch ein bisschen länger bei mir. Ich war vor etwa 3 Jahren in Mexiko-Stadt. Wie viele von euch spanischen Leuten hier wissen, wer Bruder Espinosa ist? Nun, ich denke, viele von euch kennen ihn. Er war mein Übersetzer. Wir waren dort unten in Mexiko-Stadt, soweit ich weiß, der einzige Protestant, der jemals von der Regierung gesponsert hereinkommen durfte. Aber General Valdini, ihr erinnert euch an ihn, er ist einer der christlichen Geschäftsleute. Er hatte es empfangen, wurde gerettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er schaffte es, an die Regierung heranzukommen und er bekam mich herein. Und so hatten wir dort einen weiteren großartigen Ring, in dem mehrere tausend Menschen Platz fanden. Es gab keine Sitzplätze, man musste stehen. Und du denke mal darüber nach, dass du hier 2 oder 3 Stunden lang in diesem Raum stehen müsstest. Die Menschen standen dort in der glühend heißen Wüstensonne von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, Tag für Tag. Und an einem Abend, als es in Strömen regnete, standen sie dort und diese jungen mexikanischen Frauen, die Haare hingen ihnen ins Gesicht und es regnete so stark, dass ich die Hälfte der Zuhörerschaft nicht sehen konnte. Es machte keinen Unterschied für sie. Sie hielten sich an dem Wort des Lebens fest. Ich erinnere mich an einen Abend, dort kam er rein, ich war nur 3 Abende dort. Die Plattform etwa so lang wie diese und vielleicht ein bisschen länger. Dort kam ein alter, blinder Mann über die Plattform und sie brachten ihn herauf. Der Bursche, der hereinkam, um mich zu holen, ich nannte ihn Manana, das bedeutet morgen. Er war so langsam. Er kam nie dort und er schaute sich um und kam dorthin jederzeit und ich betete und ich nannte ihn einfach Manana. Sie nahmen mich also auf einer Leiter dort hinten an der großen Wand hoch und ließen mich dann auf die Plattform herunter. Bruder Jack Moore, wie viele kennen ihn? Sicher, ich denke, ihr kennt ihn. Und Bruder John Charrett, viele von ihnen sind hier. Sie waren dort auf der Plattform. An jedem Abend kam Manana, um die Gebetskarten, auszugeben. Aber Billy ging direkt an seiner Seite, um zu sehen, dass alles richtig lief. Er konnte mit ihnen reden und er gab ihnen Gebetskarten. Aber Billy ging, um herauszufinden, ob es wirklich korrekt war oder nicht. Ob er welche verkaufen würde oder was er tun würde oder ob er der Person Respekt zollen würde. Jedem, der eine Gebetskarte wollte, eine zu geben. Also an diesem Abend, als die Gebetskarten aufgerufen wurden, kam ein alter Mann über die Plattform barfüßig und mit abgerissenen Hosenbeinen, einen alten Hut in der Hand, der mit einer Schnur umwickelt war. Und als er nah an mich herankam, er war blind und ich schaute den alten Burschen an und ich stand dort so gut gekleidet, wie ich es heute Abend bin. Jemand hatte mir einen schönen neuen Anzug gegeben, hatte gute Schuhe an und der arme alte Bursche dort in einem zerlumpten Hemd und überall Staub auf ihm, dort war er völlig blind. Seine Augen so ziemlich weiß vom grauen Star wie mein Hemd und ich dachte, was für eine grausame Sache der Satan da getan hatte. Der arme alte Kerl hatte wahrscheinlich noch nie eine anständige Mahlzeit in seinem Leben. Die Wirtschaft ist dort unten so schlecht ausbalanciert und sie denkt einfach, sagen wir, Petrus, er ist Maurer, er bekommt 30 Pesos am Tag. Aber er musste 4 Tage arbeiten, um ein paar Schuhe zu bekommen. Siehst du? Und was ist dann mit dem kleinen Pancho oder Chico? Der Kleine arbeitet da draußen, weißt du, macht nur etwa 4 Pesos am Tag und hat 4 oder 5 Kinder zu ernähren. Er geht hinunter und bekommt ein paar alte Bohnentortillas für seine. Und heute Abend kann Martina eine haben und der kleine Chico eine, aber irgendjemand muss auf eine verzichten. Sie müssen so viel sparen, um sich eine Kerze zu kaufen, um sie dann auf einem goldenen Altar für ihre Sünden zu verbrennen. Das ist es, was mich verbrennt. Dort warst du also. Nun, dieser alte Kerl stand dort und er sagte etwas auf Spanisch und er hatte eine Menge kleiner Perlen um seine Finger gewickelt und ich sagte ihm, er solle sie abnehmen und durch Bruder Espinosa und ich dachte, also dachte ich, stell meine Schultern hoch, ich kann einfach meinen Mantel ablegen, sag es ihm, seine Schulter viel breiter als meine. Ich stellte meine Füße vor seine, dachte, ich könnte direkt aus meinen Schuhen treten, niemand würde es sehen und ihm meine Schuhe geben, aber seine Füße waren viel größer und ich dachte, nun ich, was könnte ich tun? Ich dachte, oh Gott. Wenn du kein Mitgefühl für Menschen hast, ist es sinnlos, zu versuchen, ihnen zu dienen. Du musst es fühlen. Das ist der Grund, warum er unsere Gebrechen fühlte. Ich legte einfach so meinen Arm um ihn und sagte, himmlischer Vater, wenn mein Papa noch leben würde, wäre er ungefähr so alt wie dieser. Es ist der Papa von jemanden. Und ich stand einfach so dort und ich hörte Gloria a Dios. Das heißt, Ehre sei Gott. Weißt du? Ich schaute mich dort um und der alte Mann konnte so gut sehen wie ich. Er ging einfach auf der Plattform auf und ab, ging einfach nun. Und natürlich mussten sie die Platzanweiser holen. Etwa 300 oder 400 Platzanweiser standen dort, um sie unten zu halten. Dann mussten sie mich wieder mit dem Seil hochnehmen. Am nächsten Abend, als ich dort hereinkam, gab es so hohe Stapel von alten Tüchern und Hüten und anderen Dingen, die sie dort auftürmten, damit darüber gebetet würde. Woher sie jemals wussten, was wem gehörte, weiß ich nicht. Alles stapelte sich dort oben und lag dort und es regnete und ich war spät dran und ich kam dorthin und ich begann einfach zu predigen. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Bruder Espinosa war dort unten und übersetzte. Und Billy kam herüber, klopfte mir auf die Schulter. Er sagte, Papa, du wirst etwas tun müssen. Er sagte, Manana hat alle Gebetskarten ausgegeben. Und sagte, dort drüben steht eine kleine Frau, eine kleine Dame. Er sagte, sie hat ein totes Baby und es starb heute Morgen. Ihr habt den Artikel der Full Gospel Businessman gesehen. Und denkt daran, dass das überprüft werden muss, bevor es gedruckt wird. Die Ärzte müssen diese Erklärung unterschreiben, dass es wahr ist, wenn man es in den Druck gibt. Und sagte, leere Stelle auf dem Tonband, der Übersetzer, es ist heute Morgen gestorben. Sie stand den ganzen Tag mit ihm im Regen und wusste nicht, dass Espinosa oder ich meine Manana die Gebetskarten ausgab und sagte, er hat keine Gebetskarte. Sagt, ich habe 40 oder 50 Platzanweiser, die sie nicht von der Plattform weghalten können. Sagte, sie wird direkt unter ihnen hindurchgehen, sie umstoßen, über ihre Rücken klettern oder sonst was. Sie versuchte, hier hochzukommen. Und ich sagte, nun, ich sage euch, ich sagte, komm her, Bruder Moore. Ihr kennt alle, viele von euch, hebt eure Hände, ihr kennt Bruder Jack Moore. Ich sagte, Bruder Moore, sie weiß nicht, wer ich bin, sie weiß es nicht. Hier sind viele Prediger, die hier stehen und sprechen, viele der Baptisten und alles, was die Versammlung unterstützt. Und ich sagte, jetzt geh du dorthin und bete für das Baby. Sie wird den Unterschied nicht wissen. Und er sagte, in Ordnung, Bruder Branham. Er begann von der Plattform zu gehen, etwa bis zur Mauer dort drüben. Und ich drehte mich um, die Menschen wussten es nicht, weil sie kein Englisch verstanden. Und ich sagte, nun, wie ich schon sagte, es ist der Glaube. Und ich schaute hier vor mir und ich sah ein kleines mexikanisches, dunkelhäutiges Baby ohne Zähne, das einfach dort saß und mich angrinste, genau hier vor mir. Ich sagte, warte einen Moment, Bruder Moore. Ich sagte, sag der kleinen Dame, sie soll hierher kommen. Und Billy sagte, Papa, sie hat keine Gebetskarte. Ich sagte, ich habe gerade eine Vision gesehen, Billy. Und so gingen sie hinunter, holten die kleine Dame. Hier kam sie herbeigelaufen, fiel auf die Knie. Sie begann Padre zu rufen, was Vater bedeutet. Und ich bat sie aufzustehen, Bruder Espinosa, und das Baby zu halten. Sie hatte eine kleine blau-weiß gestreifte Decke darüber, ganz durchnässt. Und das Wasser tropfte herunter und ihre Haare hingen herunter. Eine wunderschön aussehende kleine Frau, wahrscheinlich ihr erstes Baby. Sie war in ihrem 22, 25 Jahre alt und hielt das kleine Ding auf diese Weise, eine kleine starre Gestalt, ungefähr so lang, unter dieser Decke. Ich dachte, sie dachten alle, ich würde einfach nur beten, um es loszuwerden. Du weißt schon, um sie dort aus ihren Händen zu bekommen. Ich legte meine Hände auf das kleine Baby und sagte, himmlischer Vater, ich weiß nicht, ob das Baby ist, aber ich habe dort vor ein paar Augenblicken eine Vision von einem kleinen Mexikaner gesehen, der wie ein kleines, dunkelhäutiges Baby aussah und lächelte. Und ich sagte, sie übersetzten das Gebet nicht, wisst ihr, und ich sagte, ich sah es lächeln. Ich legte ihm einfach so die Hände auf, im Namen Jesu Christi zu beten. Und das kleine Baby ließ einen Tritt los, begann zu weinen und so begann es zu schreien. Und ich sagte, Bruder Espinosa, schreib das jetzt nicht auf. Du schickst einen Läufer mit dem Baby und der Frau, bring es zum Arzt. Und in dieser Nacht riefen sie den Arzt heraus. Der Arzt unterschrieb eine Erklärung, dass das Baby an diesem Morgen in seinem Krankenhaus oder in seinem Büro um 9 Uhr an einer Lungenentzündung gestorben war. Und hier war es gegen 10 Uhr am Abend. Es war seit diesem Morgen tot und kam ins Leben und lebt heute zur Ehre Gottes, weil Warum? Sie war einfach so hartnäckig wie diese kleine syrophönizische Frau hier, über die wir heute Abend sprechen. Es zeigt, dass Gott immer noch derselbe ist, gestern, heute und für immer. Die Sache war, was war es? Sie hatte von diesem alten blinden Mann gehört. Sie war vom Glauben her katholisch. Alle von ihnen sind katholisch. Also war es, wenn man in Mexiko geboren wird, ist man einfach automatisch katholisch. Also hatten die Menschen dort diesen alten blinden Mann auf der Straße gesehen und wie er von seinem Zeugnis sprach. Sie hatten davon gehört. Diese Frau hatte noch nie ein Wunder gesehen, aber sie wusste, wenn Gott einem Blinden das Augenlicht geben konnte, konnte er auch ihr Baby wieder zum Leben erwecken, weil er derselbe Jesus Christus war. Sie würde Pfingstern manchmal sich klein fühlen lassen, das ist richtig, mit solch einem Glauben, weil sie ausdauernd war, dass es Gott gewesen sein musste, der das Augenlicht wiederherstellen konnte. Und wenn es so war, Gott konnte sein Wort halten und das Augenlicht zurückerstatten. Er konnte die Toten auferwecken und er tat es, weil sie beharrlich war. Sei noch eine Nacht dort und sie könnte, das war die Nacht für sie. Wollen wir heute Abend, Freunde, nicht beharrlich sein? Können wir nicht durch den mystischen, dunklen Schindeln hier drängen und Jesus Christus als unseren Heiler annehmen? Kannst du es nicht tun? Lasst uns beten. Herr Jesus, oh Gott, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bete Gott, soll ich nur eine kleine Gebetsreihe aufrufen, Vater? Und vielleicht zeigst du den Menschen, die tu etwas, wie du es vor deinem Tod und Begräbnis getan hast, dass an diesem Tag und zu dieser Zeit sind vielleicht Fremde hier, dass wir sehen, dass du immer noch derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit, der sein Wort hält. Und vielleicht gibt es dort jemand, der genug Glauben hat, um diese Barriere dort drüben zu durchbrechen. Diese Geräuschbarriere, diese Sündenbarriere, diese Unglaubenbarriere dort drüben. Dahin durchbrechen zu können, wo alle Dinge möglich sind. Gewähre es, Herr. Uns wird gesagt, wenn das Flugzeug die Geräuschgrenze durchbricht, ist es unbegrenzt in Geschwindigkeit und Kraft. Gott, wenn wir einfach diese Macht des Unglaubens durchbrechen könnten, sind Wunder und Dinge und Verheißungen Gottes unbegrenzt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Gewähre es, Vater. Wir bitten es im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Wenn ich mich nur ein bisschen verspäte, ist es in Ordnung. Einfach eine kleine Gebetsreihe einzuberufen. Ich weiß, dass die Menschen unruhig werden, aber lasst uns einfach eine kleine Gebetsreihe aufrufen. Lass uns sehen. Montagabend hatten wir Aas. Ist das richtig, als du Gebetskarten ausgegeben hast? Nein, ich meine Mittwochabend. Ich denke, am Montag, Mittwoch war, am ersten Abend waren es die A's und gestern Abend wären es die B's und heute Abend wären die C's. Wir riefen von 1 bis 25 in A's. Ich denke, das war doch richtig, oder? 1 bis 25 in A. War das richtig? 1 bis 25 in A. 1 bis 15 in A. Gut, dann lassen wir die Gebetskarten von B von gestern aufrufen. Lassen wir B 75 bis 100 aufrufen. Gebetskarte B. Wir fangen dann C und alle B 25, nein, B 75 glaube ich. Ich sagte B 75 bis 100. In Ordnung. Lass sie jetzt auf dieser Seite aufstellen. B 75 bis 100. Stellen Sie sich auf dieser Seite auf. Kommt gleich auf diese Seite und stellt euch hier auf. Einige von euch Brüdern geht herunter. Billy Roy, einige von euch geht dort hinunter und seht, dass die Leute in die Gebetsreihe kommen. In Ordnung. Ich möchte für einen Augenblick eure ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Seid wirklich ehrfürchtig. Schaut, manche Menschen gehen hin und sagen, ein Prediger trägt die falsche Krawatte, er hat den falschen Anzug an. Seine Manieren sind nicht richtig, er steht nicht gerade genug. Nun, siehst du hast immer noch keinen Glauben. Siehst du, wenn ein Mann dort hinten zur Tür hereinkommen würde und dir sagen würde, dass er deine Zahlungsanweisung oder einen Bankwechsel oder eine Million Dollar für dich hat, wäre es dir egal, ob er gebildet oder ungebildet ist. Es wäre dir egal, ob er eine Latzhose anhätte oder einen Smoking trägt. Du würdest dich nicht darum kümmern, ob er schwarz, gelb, braun oder weiß ist. Es ist nicht der Bote, es ist die Botschaft, die du hören möchtest. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wie viele sind sich dessen bewusst? Nun, wenn du einfach, wenn der Ingenieur dort, ich glaube Mr. Ruby oder ich glaube, das war sein Name, den ich an einem Abend traf, wenn er einfach denken würde, er hat uns hier die Lichter und so weiter gegeben, wenn ihr einfach ein paar Minuten ertragen würdet um das Evangeliums willen, nun, seid alle wirklich ehrfürchtig, aber seid echt beharrlich, schiebt euch hinter den Schleier. Wenn Jesus Christus die Kranken heilt, ich sage nicht, dass sie geheilt sein werden, das kann ich euch nicht sagen. Denkt daran, ich habe keine Macht zu heilen. Ich habe keine Macht. Du hast keine Macht. Keiner von uns hat sie. Wir haben Autorität. Wie viele verstehen das? Schaut hier, lass mich dich etwas fragen. Draußen auf der Straße, du bist auf dieser belebten Autobahn. Es kommt von der Autobahn direkt an der Hauptverkehrsader. Ich sehe, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 80 Meilen pro Stunde liegt. Dort kommen Autos mit 200 bis 3 oder 400 Pferdestärken vorbei und Nummer 76, bitte kommen. Sie brauchen Nummer 76, B76. Ich könnte jemand taub sein. Schau dich um. Oh, tut mir leid. In Ordnung. B7, ist das richtig, mein Bruder? B76, in Ordnung. Nun bemerke, zum Beispiel hier kommt ein kleiner Polizist dort drüben auf der Autobahn. Er ist so klein, dass seine Mütze ihm die Ohren zuhält. Er wiegt nicht mehr als etwa 100 Pfund. Wie viel Kraft hat er dann, um eines der Autos zu stoppen und dort einige von ihnen einfach so 3 oder 4 hintereinander, einfach so stark, wie sie mit 300 Pferdestärken diesen Highway hinunterfahren können? Er kann nicht mal ein PS stoppen und hier sind diese Autos. Aber lass das große Abzeichen leuchten und lass ihn die Hand heben. Er hat vielleicht keine Kraft, aber er hat Autorität. Hör zu, wie die Bremsen quietschen und zur Seite fahren und alle anhalten. Warum? Weil er Autorität hat. Ich habe keine Macht, du hast keine Macht, aber wir haben die Autorität. Amen. Das Kennzeichen des Glaubens hängt an dem Wort. Ich glaube es. Es ist die Wahrheit. Das ist es, was anhält. Dann kannst du hartnäckig sein. Ein kleiner Polizist, der da draußen steht, in die kleine Pfeife bläst und seine Hand hochhält. Ich sage es euch, alles wird anhalten. Es ist seine Autorität, daran zu glauben. Nun, ihr glaubt, jeder von euch, ihr, die ihr dort drin steht, lasst euch nicht entmutigen. Setzt euch einfach dorthin und drückt durch. Sagt, Herr, dieser Mann weiß nichts über mich. Dessen bin ich mir sicher. Wenn er zu mir sprechen kann, sag es mir. Ich glaube von ganzem Herzen. Was würden wir nun wissen? Wer ist der Heiler? Jesus Christus. Ist das richtig? Nun, wenn er hier anwesend ist, nun, dann müssen wir ihn einfach nur fragen. Er ist der Hohepriester, der vom Gefühl unserer Gebrechen berührt werden kann. Ist das richtig? In Ordnung. Dann ist er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Heute ist er der Hohepriester. Wie hat er gehandelt, als eine Frau vor 2000 Jahren sein Gewand berührte? Er drehte sich um und sagte ihr, was ihre Not war. Und er sagte, dass ihr Glauben sie geheilt hatte. Ist das richtig? Nun, er ist heute derselbe. Er müsste sich genauso verhalten, denn er ist derselbe. Ist deine Gebetsreihe jetzt bereit? Hier ist eine Frau, die hier heraufkommt. Soweit ich weiß, habe ich sie noch nie gesehen. Sie ist eine völlig Fremde für mich, soweit ich weiß. Wir sind einander fremd. Die Frau spricht zu Bruder Branham, der Übersetzer. Sie sagt, sie war in meinen Versammlungen in 47 und 53. Frau sagt, 51 bis 53, der Übersetzer. 51 bis 53, aber dich kennen kann ich nicht, siehst du, einfach so wie, wenn ich dich in einer Woche oder in 2 Wochen treffen würde, würde ich dich wahrscheinlich nicht erkennen. Dort sind viele Menschen in der Versammlung gewesen, Zehntausende seit damals. Seht, ich würde es nicht wissen, aber soweit wie, was ich meine, kenne ich, weißt du, wer ich bin. Du kennst mich, weil du an den Versammlungen teilgenommen hast. Aber dich zu kennen oder zu wissen, was deine Probleme sind oder was du zwischen nun und dann oder davor getan hast oder was du vorhast, das würde ich natürlich nicht wissen. Nein. Aber jetzt, damit wir uns nicht zu lange mit jeder Person aufhalten müssen, versuchen wir, an einem Abend hielt ich vor, ich habe nichts gesehen, Ich dachte nicht, dass dort noch welche waren. Ich habe 2 oder 3 in der Schlange stehen lassen. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe es einfach nicht getan. Ich weiß nicht, warum. Ich habe einfach alle schauten es an wie einen Höhepunkt der Zeit. Du möchtest die Menschen nicht bevormunden. Du möchtest, dass sie robust genug sind, um dort hinaufzugreifen und das zu nehmen, was du sagst. Siehst du? Und dann sind sie geheilt. Wenn du das nicht tust, dann sind sie nicht geheilt. Diese Dame hier, die wir zum ersten Mal treffen, wenn er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Nun, wenn er hier mit diesem Anzug stehen würde, den er mir durch eine gute Person gegeben hat, gab mir den Anzug. Nun, wenn er hier mit diesem Anzug stehen würde, könnte er dich heilen? Nein, nein. Er hat es schon getan, siehst du? Er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet. Er könnte dich nicht heilen. Wie viele wissen, dass das die Wahrheit ist? Es ist schon getan. Jeder Sünder hier, er könnte dich nicht retten. Er hat es bereits getan. Du musst es nur annehmen. Nur, wenn er hier stehen würde mit diesem Anzug, den er mir gegeben hat, könnte er, das Einzige, was er tun könnte, wäre zu sagen, wenn du sagen würdest, ich bin krank, ich bin bedürftig oder ich habe einen geliebten Menschen, der krank ist oder was auch immer. Ich bin finanziell in Schwierigkeiten, ich habe häusliche Probleme oder was auch immer es ist. Er könnte es dir nicht geben. Er würde euch einfach sagen, dass er es bereits bezahlt hat. Wie viele verstehen das? Das ist wahr. Siehst du, weil es bereits getan ist, siehst du, er kann es nicht tun. Wenn du von irgendeiner Sache erlöst worden bist, der Pfandleiher kann dich nicht länger halten, wenn du erlöst wurdest. Wenn du die Quittung hast, dass es eingelöst wurde, dann ist es erledigt. Er kann es nicht mehr in Besitz nehmen. Wir haben die Quittung bekommen, siehst du? Nun, wenn du den Glauben hast, es einzulösen, siehst du? Aber wenn er hier stünde und ich meine ganze Kampagne darauf stützen würde, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, würde er wissen, was dein Problem ist. Und das würde sicherlich, ich weiß es nicht, es würde sicherlich zeigen, dass er es sein muss. Es müsste irgendeine Macht sein, irgendeine Kraft, es hängt davon ab, was du denkst, was für eine Macht es wäre, weil du weißt, dass ich dich nicht kenne, menschlich gesprochen. Und es müsste irgendeine Macht sein. Wenn du glaubst, dass er es ist, wenn du nicht glaubst, dass er es ist, solltest du natürlich nicht hier stehen. Aber wenn du glaubst, dass er es ist, dann würde es deinen Glauben stärken, wenn er dir sagen könnte, was du getan hast oder warum du hier bist oder so etwas oder nicht. Würde es euren dort draußen stärken, wenn hier meine Hand ist, soweit ich weiß, habe ich die Frau nie in meinem Leben gesehen. Einfach nur einige in der Zuhörerschaft oder vielleicht war sie in der Gebetsreihe oder so etwas vor Jahren und Jahren. Ich irgendeine Erinnerung an sie? Nein. Aber der Herr möge mir jetzt helfen. Als eine Gabe siehst du so wie dieser Prediger hier. Du weißt schon, wenn du mich predigen gehört hast, ich bin kein Prediger. Ich habe keine Ausbildung. Ich könnte mich nicht als Prediger bezeichnen. Aber hier sind Männer, die das besser können als ich. Aber meine Gabe kommt von Gott, weil ich ihn liebe. Und dies, ich glaube, Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Sie sind von Gott für jede Generation vorherbestimmt. Und mein Anteil daran war es, dieses Wort, damit es wieder lebendig wird, zum Wort werden, um zu unterscheiden und zu wissen. Das ist prophetisch, welches von Malachi 4 verheißen ist, in diesem Tag zu sein. Macht uns vollendet am letzten Tag. Wenn nun der Herr Jesus mir sagt, wo deine Not ist, glaubst du mir dann, dass ich sein Prophet oder sein Diener bin? Möge er es gewähren. Du leidest an einer Hautkrankheit. Dort ist etwas falsch mit deiner Haut. Das ist richtig. Nun, wenn das stimmt, hebe deine Hand. Siehst du so. Ich habe das Gefühl, dass von dort jemand kommt und sagt, das hat er erraten. Jetzt warte einfach einen Moment. Ich habe das nicht erraten, meine Dame. Einige, siehst du, du kannst jetzt keine Gedanken verbergen, siehst du? Er ist jetzt hier. Jetzt nehme ich jeden Geist hier drinnen unter meine Kontrolle im Namen Jesu Christi zur Verherrlichung Gottes. Das habe ich nicht erraten. Das ist ein Nervenzustand. Du hast ein Nervenleiden, das dich belastet. Du betest für einen geliebten Menschen. Das ist eine Frau, die deine Schwiegertochter ist und sie leidet an Epilepsie. Die Frau sagt, ja. Nun, ich habe das nicht erraten. Glaube es einfach. Glaube es von ganzem Herzen. Und wie du geglaubt hast, so wird es dir geschehen. Ich glaube, ich werde glauben. Wenn du es glaubst, wird es sein. Siehst du, ich kann es nicht durch meinen Glauben überbringen. Es muss aufgrund ihres Glaubens überbracht werden. Siehst du? Verstehst du? Wie geht es dir? Ich habe gerade meine Mutter verloren, vor etwa 2 Jahren. Und wenn ich dich in dieser Weise heraufkommen sehe, bringt es Erinnerungen. Wäre ich nicht ein furchtbarer Mensch, wenn ich hier stünde und Jesus Christus repräsentiere und ein Betrüger wäre? Das wäre furchtbar für mich, so etwas zu tun, aber ich bin kein Betrüger. Ich bin sein Diener. Und wenn Gott mich durch seine Gnade etwas über dich wissen lässt, glaubst du dann, dass es von Gott kommt? Nun, wenn die Leute verstehen, schaut hier, siehst du, diese eine Unterscheidung war mehr, als wenn ich bis Mitternacht gepredigt hätte. Jesus sagte, ich erkenne, dass Kraft gegangen ist. Wenn das für den Sohn Gottes so war, wie viel mehr für mich, einen Sünder, siehst du? Daniel sah eine Vision, er war viele Tage lang in seinem Kopf beunruhigt. Wie viele wissen das? Seht ihr, ihr erkennt nicht die Gnade, die Gott uns gewährt. Nun, die Dame leidet an einem Magenleiden. Es ist in deinem Magen. Ich sehe, wie du vom Tisch zurückweicht und es wird von einem nervösen Zustand verursacht, der den Magen so macht, dass das Essen nicht verdaut werden kann. Es ist ein Magen- und 12-Fingerdarm-Geschwür, was es wirklich ist, im Magen. Und du glaubst, dass Gott das für dich heilen wird? Du akzeptierst es als geheilt? Glaubst du, dass Gott es von dir wegnehmen wird? Gott segne dich. Geh und möge der Herr Gott es dir gewähren. Wirklich ehrfürchtig. Wie geht es Ihnen? Wie sieht uns fremd nämlich an? Ich bin wirklich das erste Mal, dass wir uns treffen. Oder du warst in den Versammlungen, aber dich zu kennen, das tue ich nicht. Du hast für dich selbst gefragt. Wenn du glaubst, wird dich die Arthritis verlassen. Ja, sie saß dort mit gebeugtem Haupt und betete. Es wird verschwinden, wenn du daran glaubst. Dein Mann, glaubst du, dass Gott mir offenbaren kann, was sein Problem ist? Glaubst du, dass Gott es mir sagen kann? Du bist so glücklich zu wissen, dass es ihr damit gut gehen wird. Du hast Prostata-Beschwerden, die dich belasten. Hebe deine Hand hoch. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Sag mir, was sie berührt haben. Stell einfach diese Frage. Was haben sie berührt? Sie haben mich nie berührt. Sie sind 30 Fuß von mir entfernt. Aber sie haben diesen Hohepriester berührt. Wenn ich ein Fremder für euch Leute bin, dann winkt mit der Hand, ihr beide, die ihr hier sitzt. Wenn ich, winkt einfach so mit der Hand, wenn ich euch fremd bin. Seht ihr, du hast einfach dort gesessen und die Dame hat gebetet, siehst du, und er steht hier und wendet mich herum, wie er es in der Bibel getan hat. Nicht ich wende mich, sondern er wendet mich herum. Schau, ich weiß diese Dinge nicht. Es ist einfach wie bei diesem Mikrofon. Es ist vollkommen stumm. Wenn nichts durch es spricht, aber ihr hört mich durch dieses Mikrofon, ist das richtig? Aber das Mikrofon kann nicht selbst sprechen, es hat keine Stimme. Ich kenne diese Leute nicht. Kannst du nicht erkennen, dass es in der Gegenwart Gottes ist, der das gebraucht, um dir zu zeigen, dass er gegenwärtig ist? Presse durch! Nun, wir sind uns fremd, du bist jünger als ich, wir sind wahrscheinlich Jahre und Meilen voneinander entfernt geboren und hier treffen wir uns zum ersten Mal. Nun, wenn es dorthin ginge, kann ich nur gehen. Es ist ein Licht, ich beobachte es, siehst du, der Heilige Geist ist ein Licht, das wissen wir, aber wenn der Herr Jesus mir helfen wird, zu wissen, was dein Problem ist, glaubst du mir dann, dass ich sein Diener bin? Und weiß, dass nicht ich es bin, sondern er es ist. Ich bin einfach nur sein Diener, wie dieses Mikrofon. Dieser Schreibtisch hier ist ein Teil der Einrichtung des Hauses, aber er wurde nicht gemacht, um zu sprechen. Er hält meine Bibel. Das Mikrofon wird nicht meine Bibel halten, es trägt meine Stimme. Nun, es gibt verschiedene Gaben in der Gemeinde. Manche sind seine Stimme, manche sind eine Vision, manche sind andere Dinge, die sie tun. Aber ich bin einfach durch Vision sein Diener. Wenn Gott mich nun wissen lässt, was dein Problem ist, weswegen du hier bist, wirst du mir dann glauben und glauben, dass es das Wort Gottes ist? Du leidest an einer Infektion. Die Infektion ist in deiner Haut. Siehst du das? Sie weiß, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Siehst du, je mehr du mit ihr sprichst, desto mehr würde gesagt werden. Sie ist eine sehr feine Person. Übrigens, schau mal hier für einen Moment. Dann die anderen, wenn es sein muss, bring sie ein bisschen schneller. Lasst uns einfach ein paar Minuten reden, da du so eine nette Person bist. Nun, du weißt, dass dir etwas passiert ist. Nun, zwischen dir und mir ist dort ein Licht. Hast du es schon mal auf dem Foto gesehen? Es steht genau zwischen mir und dir. Ich schaue dich durch dieses Licht an, siehst du? Und du glaubst, dass Gott mir sagen kann, wer du bist? Er hat Simon gesagt, wer er war. Wie viele glauben das? Hier sind wir mit erhobenen Händen. Wir sind uns völlig fremd. Sie nennen dich Florence und dein Name ist McAllister. Glaubst du, Gott kann mir sagen, woher du kommst? Du bist nicht von hier. Du kommst aus einem Ort namens Lawrence, Kansas. Das ist richtig. Jetzt kehre zurück. Jesus Christus macht dich gesund. Habe Glauben an Gott. Siehst du was? Seid jetzt bitte ehrfürchtig. Bewegt euch nicht. Gott heilt Diabetes. Glaubst du das? Glaubst du, dass er dich heilen wird? Sag einfach, ich danke dir, Herr. Und glaube es von ganzem Herzen und du wirst geheilt sein. Glaubst du, dass Gott das Frauenleiden, das du hast, heilen kann? Dann gehe einfach weiter und sage, ich danke dir, Herr. Ich glaube es von ganzem Herzen. In Ordnung? Lass die Dame kommen. Du hast ein Frauenleiden und du hast auch Diabetes. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? Gehe einfach weiter und sage, ich danke dir, Herr. Glaube es jetzt von ganzem Herzen. Komm, ein nervöser Zustand verursacht ein Magenproblem. Glaubst du, dass du jetzt dein Abendbrot essen kannst? Geh und sage, ich danke dir, Herr. Und dann ist dein Abendbrot. Glaube von ganzem Herzen. Gott heilt Herzbeschwerden. Glaubst du, dass er dein Herzleiden heilen wird? In Ordnung. Gehe und glaube daran und er wird es tun. Siehst du, du glaubst es. Was wäre, wenn ich gar nichts zu dir sagen würde? Einfach um den Glauben zu zeigen, den ich glaube, den du hast, lege ich dir einfach die Hände auf. Glaubst du, du würdest gesund werden? Komm vorbei. Du bist schon geheilt, als du von dort oben runtergekommen bist. Natürlich sieht jeder, dass diese Frau humpelt. Das hat sie schon ihr ganzes Leben lang. Aber eine andere Sache, die du hast, ist, dass dich ein Magenleiden plagt. Dass du, geh einfach weiter, sage ich danke dir, Herr. Glaube von ganzem Herzen und gehe. Glaubst du? Glaubst du, dass Gott diese Arthritis heilen wird und dich gesund werden lässt? Geh nach Hause, geh und glaube daran von ganzem Herzen, wie viele dort draußen glauben. Ihr alle, hier ist ein Mann, der genau hier sitzt und mich hier anschaut. Seht ihr nicht das Licht, das über diesem Mann hier hängt? In Wirklichkeit geht es bei ihm um ein Problem mit Übergewicht. Das ist richtig. Hebe deine Hand, wenn das glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Deine Frau sitzt dort hinter dir. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was ihr Problem ist? Glaubst du das? Würden sie das, meine Dame? Glaubst du, dass ich sein Prophet bin, sein Diener? Das blendet die Menschen, wenn du Prophet sagst. Glaubst du, dass ich sein Diener bin? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was dein Problem ist? Hoher Blutdruck. Glaubst du jetzt von ganzem Herzen und es wird dich verlassen, weil du glaubst? Dieser farbige Junge, der hier am Ende des Sitzes sitzt, schaut intensiv zu. Was denken Sie darüber, Herr? Glaubst du, dass es von Gott ist, der du dort sitzt? Du hast mich so ernst angeschaut. Ich kenne dich nicht. Du bist ein Fremder für mich, aber du leidest unter einem Problem. Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, woran es liegt? Glaubst du das? Es ist eine Allergie. Das ist richtig. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Eine große Sache an dir ist dies. Eines deiner größten Probleme ist, dass du zurückgefallen bist. Du möchtest wirklich zu Gott zurückkommen. Das ist wahr. Hebe deine Hand, dann komm her. Deine Sünden sind dir vergeben, mein Bruder. Du sagst, woher weißt du das? Derselbe, der mir sagte, was an ihm falsch ist. Wie viele hier drin möchten, dass ihnen ihre Sünde vergeben werden? Wollt ihr aufstehen? Möchtest du, dass dir deine Sünden vergeben werden? Ich möchte einfach nur sehen, ob du ehrlich genug bist, es zu tun. Ich danke euch. Ich frage mich, ob ihr hierher kommen würdet und euch zu diesem Mann stellt, dem gerade vergeben wurde. Sage, ich möchte, dass mir meine Sünden vergeben werden. Ich bin ehrlich damit. Du kannst nicht, komm her, das sind mehr als diese hier. Nun, wenn die Unterscheidung Krankheit und Erkrankungen erkennt, dann erkennt sie auch Sünde. Das weißt du. Woher sollte ich wissen, dass dieser Mann ein Sünder ist? So ist es. Kommt vor und kommt direkt hier runter. Wir, wirst du es für einen Augenblick tun? Komm her und bleib nur für einen Augenblick stehen. Sage, ich möchte, dass mir vergeben wird, Bruder. Ich möchte, dass Gott mir mein Unrecht vergibt. Ich erkenne, dass ich in seiner Gegenwart bin. Es ist mir egal, was meine Nachbarn denken. Ich komme trotzdem. Ich bin beharrlich. Ich möchte heute Abend errettet werden. Ich glaube Gott, ich möchte jetzt hereinkommen und alle meine Sünden abgewaschen haben. Wie viele Prediger sind hier, die glauben, dass diese Menschen ein Recht darauf haben, durch die Gnade Gottes errettet zu werden? Ich möchte, dass jeder Prediger, der daran glaubt, hierher kommt und direkt mit ihnen steht, während wir beten. Jeder Prediger, der an verlorenen Seelen interessiert ist. Ich dachte nicht, dass ich das tun würde, aber ich weiß es besser, als seiner Stimme nicht zu gehorchen. Er hat mir gesagt, dass ich das tun sollte. Das könnte ihr letztes Mal sein. Ich weiß es nicht. Wie viele wissen, dass er das getan hat, als er hier auf Erden war? Dann muss er es wieder sein. Es ist unmöglich für einen Menschen, irgendein menschliches Wesen, so etwas in dieser Weise zu tun. Wir sind in seiner Gegenwart und hier sehen wir ihn heute Abend es tun. Wenn ich erhört werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Wir sehen ihn hier dasselbe tun, was er tat, als er hier auf Erden war. Können wir jetzt nicht beharrlich sein? Presst hervor, drückt euch hinein. Was hat uns veranlasst, hierher zu kommen? Was hat das alles überhaupt verursacht? Es ist Gott. Glaubst du das nicht? Ich möchte, dass jeder von euch Predigerbrüdern nach vorne geht und seine Hände auf einen der bekennenden Menschen dort legt. Nun, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ihr, die ihr am Altar Buße tut, was hat euch dazu gebracht, herzukommen? Du bist nicht aus eigener Kraft hergekommen. Du kommst, weil dich etwas überzeugt hat, dass du falsch bist. Du möchtest, dass dir vergeben wird. Als du den armen, farbigen Jungen, den äthiopischen Jungen, dort stehen sahst, der von Gott gegangen war, und der Heilige Geist offenbarte, dass er ein Sünder war. Derselbe Heilige Geist hat dich nicht direkt von meinen Lippen gerufen, aber er hat dich gerufen. Und hier bist du heute Abend und stehst genauso da, wie dieser Junge es tat. Bekenne deine Sünden jetzt vor Gott. Glaube ihm von ganzem Herzen und er wird jede Sünde vergeben, die du begangen hast und dich heute Abend aufgrund deines Bekenntnisses und deiner Gemeinschaft zurücknehmen. Er wird es tun, wenn du ihm einfach glaubst. Lasst uns nun unsere Häupter beugen, überall in der Zuhörerschaft und alle wirklich ehrfürchtig sein. Lasst uns jetzt beten. Jeder von euch bekenne seine Sünden. Er ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Das ist es, was uns ruft. Glaube es jetzt einfach von ganzem Herzen. Bekenne, dass du falsch bist. Bitte, dass er dir vergibt. Und jeder von euch, Brüder, betet mit diesen Menschen. Himmlischer Vater, wir kommen jetzt im Namen des Herrn Jesus und danken dir für deine große Gnade und Macht uns gegenüber. Herr, dass wir die Unwürdigen hier unten am Ende der Zeit, wir bitten dich, Herr, dass deine Barmherzigkeit sich ausdehnt, hinunter, bis die letzte Seele hereingebracht wird heute Abend, weil du vor uns erschienen bist. Es hat die Menschen trotz aller Umstände gedrängt, hier heraufzukommen, um zu glauben, dass dies die Stunde ist, in der ihnen ihre Sünden vergeben werden und dass sie von dieser Nacht an frei sein werden. Gewähre es, himmlischer Vater, möge jede Sünde von ihnen abfallen. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich keineswegs hinausstoßen. Wenn eure Sünden auch wie Scharlach sind, so sollen sie doch weiß werden wie Wolle. Rot wie Karmin, so sollen sie weiß werden wie Schnee. Wir tauchen ein unter die Flut des Blutes von Jesu Christi. Im Glauben nehmen wir diese bekennenden Menschen in diese Gegenwart Gottes, in das Blut des Sohnes Gottes und bitten für sie um Vergebung. Wir erbitten diese Bitte im Namen Jesu. Erlasse jede Sünde und nimm sie in deine Obhut, Vater. Während sie bekennen, bringe sie zurück auf der Grundlage deiner Verheißung. Du hast gesagt, du würdest es tun und ich weiß, dass du es tun wirst. Sie gehören dir, Vater. Wir geben sie dir im Namen von Jesus Christus. Jeder von euch, der jetzt um den Altar steht, bekennt einfach aufrichtig, dass ihr falsch seid. Und in der Gegenwart Gottes, glaubt mir, dass ich sein Prophet bin und glaubt, dass ich euch die Wahrheit darüber gesagt habe und glaubt, dass eure Sünden vergangen sind und ihr jetzt durch den Glauben durchbrichst du diesen Schleier in die Gegenwart Gottes und sagst, Herr, ich glaube dir jetzt und nehme dich an. Erhebe deine Hände und sage, ich tue es. Jeder, der um den Altar herumsteht, hebt die Hände und sagt, ich tue es. Ich glaube es jetzt. Gott segne euch. Amen. So muss man es tun. So ist es richtig. Einfach durch den Glauben diesen Schleier durchbrechen. Jetzt, während ihr genau auf demselben Grund steht, auf dem ihr steht, das euch vergeben wurde. Nun, Brüder, legt eure Hände wieder auf sie für die Taufe des Heiligen Geistes. Genau da, wo ihr steht. Legt ihnen jetzt die Hände auf und betet, dass sie die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Genau hier stehend. Herr Jesus, sende deine Kraft auf sie wie einen rauschenden Wind. Sende eine weitere Wiederholung vom Pfingsten und erfülle die Menschen, nicht den Raum, die Menschen mit dem Feuer des Heiligen Geistes und Vergebung und Demonstration der Macht durch Jesu Namen.